Hallo Freunde der Gitarrenmusik. Heute ist eine besondere Folge, denn heute haben wir quasi drei Folgen in einer Folge. Wir hatten in letzter Zeit ein bisschen was aufgenommen und dachten uns, hey, dadurch, dass das thematisch heute in einer Folge passt, warum tun wir das dann nicht einfach alles in eine Folge? Und diese Folge besteht quasi aus zuerst einem Bericht über das Albanes Guitar Festival, was letztes Wochenende war. Und dann das Paul Gilbert Interview, wenn ihr das nicht schon auf meinem YouTube-Kanal geschaut habt, in voller Länge, natürlich leider auf Englisch, aber ist hier auch noch mit dabei. Und danach eine Folge, die rein nur über Paul Gilbert ist. Da geht's um die Geschichte von Paul Gilbert, seinen Einfluss in unserem Spiel, unsere Lieblingsalben, unsere Lieblingssongs, also ein Let's Talk Paul Gilbert. Alles klar, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören von dieser Folge. Bis dann. Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hornbach und der...
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Und der...
Robin, moin. Auch mal wieder da.
Moin. Moin.
So, wir haben uns hier kurz versammelt, um spontan mal Bericht abzuliefern über das große Event, was am letzten Wochenende war. Denn letztes Wochenende war das Albanes Guitar Festival. Und dadurch, dass leider meine beiden Kollegen hier verhindert waren, auf dieses Festival zu kommen, waren wir gerade dabei, oder ich war gerade dabei, darüber zu berichten. Und da dachte ich mir, hey, nö, warum machen wir da nicht schnell eine Folge raus? Und jetzt, oder nehmen das einfach mal kurz auf und erzählen mal on camera, in front of Mike, darüber für euch, wie so dieses Festival war für alle, die nicht mit dabei waren. Ich meine, ihr hattet ja ganz gute Begründung, warum ihr nicht dabei wart. Fabian war krank.
Ja, allerdings. Ich bin froh, dass ich wieder eine Stimme habe.
Du lagst mit Antibiotika flach und ich glaube, Robin, du warst auch krank, ne?
Ich war irgendwie nicht richtig fit, genau. Und die Strecke war mir dann auch ehrlich gesagt zu lang zu fahren. Ich habe mich da echt verguckt. Ich dachte, das wären nur so 250 Kilometer und dann schaue ich da rein. Es waren dann doch 370 und ich bin nicht so der gute Autofahrer, muss ich sagen. Ich habe mich da echt ein bisschen vertan.
Und hast du dir gedacht, und bleib dann, ich lieber zu Hause?
Nee, ich habe dann gedacht, ach komm, dann nimmst du die Bahn und habe auf die Bahn geguckt. Und dann sagte er mir, ich brauche 16 Stunden, um dahin zu fahren.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, so nein.
16.
16.
Das ist aber, ja. Das ist, Alter, wobei, was das ist das denn für eine eigentlich, Verbindung? Nee, ich bin ja auch keine Verbindung. Wobei das ja eigentlich, wenn du irgendwie nach Nürnberg kommst oder nach Würzburg, ist es, glaube ich, nur noch ein Bus oder nee, ein Zug, der dann nach Neustadt führt. Und von dort aus gab es, glaube ich, Shuttles, die dann nach guten Städten geführt haben.
Das ist eine interessante Information. Die hätte ich, glaube ich, letzte Woche
ein Ticken zu spät.
Da glaube ich dann auch nur ein Bus gewesen. Aber egal.
Nee, alles gut. Also, am Ende war es ganz, ganz entspanntes Wochenende mal. Es war auch gut.
Für mich war es leider nicht entspannt. Ich war nämlich dort rein zufällig. Ich bin ganz zufällig an der Stadt vorbeigefahren und habe gesehen, oh, hier ist das ein Gitarrenfestival.
Ach komm, da
gehe ich mal hin. Und dann habe ich da so eine Bühne gesehen und dachte mir, ach, da gehe ich mal rauf und erzähle mal eine halbe Stunde was über Speedpicking und über Gitarre üben. Nein, ich war natürlich dort als Ibanez Artist und habe einen Workshop gegeben auch über eben die Themen, die ich gerade angesprochen hatte. War ein voller Erfolg und darüber reden wir heute, weil das war ein hammergeiles Festival. Also das war echt ein schönes Wochenende, muss man mal dazu echt sagen. Wir haben auch ein paar Leute aus unserem Discord, unserem Let's Talk Guitar Discord, dessen Link ihr auch wie immer in der Folgenbeschreibung findet. Die waren auch da. War auch sehr cool, euch mal in Real Life gesehen zu haben, kurz mit euch gequatscht zu haben, mit der coolen Community, die wir dort auf Discord haben. Also war auf alle Fälle sehr, sehr geil. Okay, aber bevor ich jetzt hier in einen inneren Monolog verfalle, wie geil es war, Fabian, wird dich was ganz besonders interessieren über das Albanes Guitar Festival? Frag mich mal.
Naja, auf jeden Fall. Also da waren ja auch eine Menge geiler Leute da. Ne? Wenn man jetzt mal so schaut, ich habe natürlich geguckt, wer alles so da ist. Martin Miller, Tom Quayle, die üblichen Verdächtigen, du natürlich. Ne?
Ja, ja.
Und natürlich der gute Paul.
Der gute Paul, ja.
Also da würde mich schon so einiges interessieren. Und du hast, glaube ich, auch ein Interview mit ihm geführt. Ne?
Genau.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie er so ist und wie er sich so gibt. Und das war für dich bestimmt auch ziemlich aufregend, oder?
Ja, da können wir gleich noch ein bisschen drüber. Also generell das komplette Wochenende. Das fing schon allein damit an, dass ich kam freitags an, weil freitags auch schon ein bisschen so Aufbau, Soundcheck, solche Geschichten waren. Und freitags waren auch alle schon am Start. Also freitags waren Martin und Tom war da. Also Tom war tatsächlich der Erste, den ich gesehen habe, Tom Quayle. Ich bin ins Hotel gefahren, da saß er da in der Lobby, als ich dann da eingecheckt bin. Dann Martin war den Zweiten, den ich gesehen habe, weil dann bin ich nämlich dann auf das Festivalgelände gefahren, nach Gutenstetten zu dem Meinl Headquarters, wo das ja stattgefunden hat. Und bin in die Veranstaltungshalle reingegangen, da war der Martin gerade auch irgendwie am Soundchecken. Die Jungs von Unprocessed hinter der Bühne gesehen und genau, dann auch relativ schnell meinen guten Freund Linus getroffen und auch in diesem Zuge natürlich Paul, weil Linus Klausenitzer, der Bassist von Alkaloid und Eternity's End und so, der hat ja Bass gespielt an dem Wochenende. Stimmt, mit dem lieben Paul Gilbert zusammen, ja. Oh. Und zusammen mit einem Schlagzeuger namens Paul Seidler, der früher bei einer Band namens The Oceans gespielt hat. Eigentlich sollte es die Annika Nillis machen. Aber die musste absagen, weil die wohl einen ziemlich großen Gig an Land gezogen hat und gesagt hat, das hat Priorität. Man weiß noch nicht, keiner weiß, was es ist. Die Gerüchteküche sagt vielleicht Foo Fighters, es wird ein Gig in der Größe sein, dass man Paul Gilbert dafür absagt, vor allem relativ spontan. Deswegen war da auch alles cool. Das ist alles sehr verständlich. Das ist wohl letztes Jahr bei dem Meinl Festival auch schon passiert. Dass da ein gewisser Schlagzeuger namens Eloy Casagranda spielen sollte und der kurzfristig vorher abgesagt hat, weil er gesagt hat, ich kann jetzt nicht, weil ich spiele jetzt mit so einer Band, weiß nicht, ob ihr die kennt, Slipknot heißen die. Krass, ja. Die sind ein bisschen größer. Geil. Nee, da musste der auch spontan damals absagen, weil er bei Slipknot dann eingestiegen ist. Deswegen, da ist es auch verständlich und vollkommen cool und da gibt's auch schnell Ersatz für, in dem Fall war es der gute Paul Seidler, lustiger Typ, sehr, sehr lustiger, guter Typ. Ja, und dann den Freitag über gesoundcheckt, aufgebaut, alles cool, alles entspannt. Der Linus hatte da an dem Tag auch die Proben mit Paul gehabt. Da hat der Linus auch ein bisschen mehr erzählt. Da kann ich hier jetzt auch aus dem Nähkästchen sich plaudern, wie das so war. Also Linus war natürlich auch super aufgeregt, weil Paul Gilbert auch Held seiner Kindheit. Linus ist ja auch vor allem durch Christian Münzner viel mit Racer X und so auch groß geworden und die Paul Gilbert Sachen. Und von einem Paul Gilbert dann zu hören, dass man sehr gut Bass spielt und sehr cool es klingt, das hat dann Linus natürlich, also der ist stolz wie Bolle da natürlich rumgelaufen.
Ja klar. Geil.
Vor allem, weil das ja sonst auch so, die Musik, die da gespielt worden ist, ist ja auch nicht das, was der Linus sonst immer macht. Weil der Paul halt sein Oldschool-Blues-Coverset ausgepackt hat dort.
Oh,
also
geil.
Es gab nichts von seinen Soloplatten, nichts von Racer X, nichts von Mr. Big, sondern das waren alles 70s Rock und Blues Cover. Also es gab ein langes Led Zeppelin Medley von Hendrix, von Yes hat er ein paar Nummern gespielt, von Robin Tower und so die ganze Riege.
Hat er auch gesungen, nehme ich an, ne?
Ja. So, ich musste kurz nachdenken. Ich musste ganz kurz nachdenken, ob er gesungen oder geslidet hat. Aber er hat gesungen, ja.
Ja, krass.
Und die hatten Probe in so einem Studio gehabt und das lief wohl auch alles sehr, sehr cool. Und genau, das, was ich sagen wollte, ist mit der Aufregung, das fing halt abends an, weil wir waren halt abends alle essen, alle Artists. Also die Artists, die komplett da waren, waren jetzt erstmal nur die Artists, die wirklich aufgetreten sind. Das waren Josi Stricklorn und Theresa, ich komme nicht auf den Nachnamen, sind so Akustikgitarristen, die hatten so ein Akustikduo gehabt. Lisa X natürlich, die Japanerin. Marte Bodor und Petra Lukas, das sind, die kommen aus Rumänien oder Tschechien oder so, die sind aus dem osteuropäischen Bereich auf alle Fälle. Marte Bodor ist vielleicht den einen oder anderen Begriff, weil der bei der Band Ailstorm spielt. Cooler Typ. Wer war noch klar? Martin und Tom, die Jungs von Unprocessed, Paul mit Band und ich vergesse bestimmt einen, Yassi Hofer. Ja genau, Yassi Hofer mit der kompletten Band, die Gitarristin von Helene Fischer und genau, und da waren wir alle mit Crew, mit den Japanern, mit Hoshino und auch mit Tyler, der amerikanische A&R von Ibanez, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe und den ich auch schon vor 2 Jahren auf der NAMM beim LA Custom Shop kennengelernt habe. Wir waren alle essen. Ja, und dann sitzt man halt dann so neben Paul Gilbert beim Essen. Und es ist so.
War ein bisschen unreal, ne?
Da sitzt Paul Gilbert neben mir. Okay, er war natürlich nicht mit mir beschäftigt, weil gegenüber von ihm saß Martin und Martin kannte er halt und Martina und so. Und die haben dann natürlich viel miteinander gequatscht. Der Paul hatte ja mal eine Session mit Martin vor ein paar Jährchen mal, ja. Aber dennoch, das war schon so der erste lustige Moment, wo ich denke, okay, krass, das ist jetzt Paul Gilbert neben mir, heftig.
Also wurde am Tisch natürlich Englisch gesprochen, generell auch, oder?
Ja, also auch sehr gemischt, also je nachdem, mit wem man sich so unterhalten hatte, ich saß da dann halt auch noch mit Linus, mit Daniel von Ibanez, mit Dan und so, und wir haben dann, wenn wir uns untereinander unterhalten haben, Deutsch gesprochen, wenn irgendwie mit dem Tyler oder mit Paul oder so gesprochen wurde auf Englisch, hat es dann auch irgendwann rausgestellt, dass Linus, Dan und Tyler, dass die riesige Basketballfans sind, und dann waren die drei ineinander, sag ich mal, verschlungen und haben so eine kleine Wand zwischen mir und Paul aufgebaut, sodass ich da keinerlei von Kommunikation irgendwie oder Kommunikationsversuche auch nur irgendwie starten konnte, weil die dann stundenlang über Basketball gesprochen haben. Ja, aber das war so quasi der Freitag und mein Erlebnis vom Freitag, und Samstag fing dann genau der komplette Event an. Mit all seinen Hürden und all seinen Fehlerchen, die da passieren können. Da werde ich gleich auch noch auf ein paar sehr lustige zu kommen, weil unter anderem bei mir was ein bisschen in die Hose gegangen ist, was aber nicht weder meine Schuld noch die von den Ibanez-Jungs groß war. Aber eine Person war schuld, aber der hat nicht viel mit den Ibanez-Leuten zu tun, ist aus dem Marketingbereich. Aber dazu komme ich gleich noch. Nee, und dann, genau, und am Samstag fing dann halt alles ganz normal wie bei so einem Festival an. Man kam an, man hat nochmal kurz alles gecheckt. Eine kurze Zwischenfrage.
Ja, ja, hau ruhig raus. Also Freitag war noch kein Konzert oder sowas.
Nee, das ging
erst tatsächlich Samstag. Okay.
Das ging Samstag. Freitag war nur alles easy, entspannt. Mhm. Trinken, essen und dann ins Hotel und schlafen. Und am nächsten Tag dann fing alles an. Genau. Ich glaube auch so die Ersten, die gespielt haben. Also genau, Paul Gilbert hat als erstes gespielt auch. Mhm. Er hatte zwei Sets, aber Paul Gilbert hatte so ein Eröffnungsset. Das wurde quasi vom Daniel und vom Alexander Meinl, dem Juniorchef von Meinl, wurde das quasi eröffnet mit der kleinen Rede. Und dann kam Paul auf die Bühne und hat, glaube ich, vier Songs gespielt oder so. Das war schon sehr cool und klang auch sehr fett. Sehr geiler Sound. Sehr, natürlich, so wie man Paul kennt, alles sehr analog. Er hat gespielt zwei Fender-Amps und hatte nochmal einen Fender-Amp als Monitor gehabt. Das fand ich ganz interessant, aber ich habe heute erst in einem Live-Video gesehen, dass er das wohl schon dass er das öfters hat, dass er noch einen Gitarren-Amp auch als Monitor benutzt, quasi. Also, der auf ihn direkt zeigt. Ja, und er hört auch, er hört nichts. Er hört leider echt wenig. Ja, also sein Gehör ist wirklich sehr kaputt, leider Gottes. Shit. Und dann hat halt so der Tag stattgefunden. Und ja, die Geschichte, komme ich mal auf das Interview. Weil die Geschichte mit dem Interview war, ich wusste halt nicht, wann es passieren soll und ob es überhaupt passiert. Das weißt du halt in so einer Situation nicht. Ich hatte eh meine Kamera und mein Equipment mit dabei, weil ich auch an dem Sonntag danach, als es vorbei war, noch ein bisschen anderen Content gedreht hatte. Aber ja, weißt du halt nie, ob so jemand wie Paul, wenn der halt sagt, oh, mir ist jetzt nicht danach oder ich habe keine Lust, dann wird sowas nicht stattfinden. Und außerdem wollten mehrere Leute Interviews mit ihm haben. Natürlich. Da war ich halt auch tatsächlich, von der Importance aus meinem Empfinden her, erstmal auch der Unwichtigere. Wenn Thoman ein Interview mit Paul haben will, ist natürlich Thoman auch erstmal wichtiger und so. Aber ich hab dann länger nichts mehr gehört und ich wollte auch dem Daniel, der das organisieren wollte, dem wollte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen damit, weil der hat genug anderen Kram zu tun gehabt bei diesem Festival. Mein Gott, die waren schon sehr on fire und sehr, sehr natürlich im Stress, die Boys. So, dass ich dann irgendwann selber mal die Initiative ergriffen habe und ich habe mir irgendwann mal beim Essen, da gab es ein Essenszelt für den VIP-Bereich, habe ich mir dann den Tyler, der quasi auch so der Man in Charge von Paul ist in den Auslandsreisen, habe ich mir dem halt geschnappt und habe gesagt, ey, weiß nicht, ob Daniel mit dir gesprochen hat, aber wie sieht's aus, wäre da was möglich, könnte was machen, da hat er auch gemeint, ja, auf alle Fälle gerne, es hängt immer nur davon ab, ob Paul halt Lust hat und wann Paul Lust hat. Und dann war es irgendwann 3 Uhr und um 4 hatte ich meinen Workshop und ich wollte mich gerade so anfangen aufzuwärmen, kriege ich einen Anruf vom Daniel, wo es dann heißt, ja, Justin, Paul würde jetzt Interviews machen, du bist auch jetzt der Erste, der mit ihm Interview machen kann, jetzt. Und dann war halt erstmal absoluter Stress, weil dann musste ich zum Auto rennen. Weil es war wirklich, komm jetzt oder komm nicht. Und dann bin ich zum Auto gerannt, hab die Kamera geholt, musste dann nochmal ins andere Zelt rennen, weil ich da was vergessen habe und dorthin. Und kam dann, ging dann in das Gebäude von Meinl rein. Und da hatten die so einen Mediaraum fertig gemacht, wo man halt eben auch so Interviews und so ein bisschen filmen konnte. Und war dann da voll am Schwitzen, war voll verschwitzt, kam da hechelnd ran, hab dem Paul nochmal anständig Hallo gesagt und so und alles dann in Ruhe aufgebaut. Und ja, hab dann das Paul-Gilbert-Interview geführt. Mal gucken, wie wir das jetzt hier mit dieser Folge hier machen, die ihr gerade hört. Vielleicht ist das Paul-Gilbert-Interview dann schon online. Vielleicht integrieren wir das hiermit an unsere Zuhörer da draußen. Aber man kann es jetzt, in dem Stand, wo wir das hier aufnehmen, Dienstag, der 27. Mai, kann man das auf meinem Patreon-Kanal sehen. Aber ansonsten wahrscheinlich auch am Ende der Woche auf meinem YouTube-Kanal. Und in dem Interview, das geht so 15 bis 20 Minuten lang. Ich mach das mal so. Ich gehe erstmal auf die Fragen, die ich gesagt habe, und dann so ein bisschen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Weil das ist halt auch nochmal ein anderer Punkt. Also, die Fragen, die ich so gestellt habe, war erstmal so ein bisschen, wie seine Übungsroutine back in the day, als er so 20 war, aussah. Dann, was sich so ein bisschen verändert hat heute, wie er heutzutage so übt und was er heutzutage so übt, was ihm heutzutage wichtig ist. Und auch so ein bisschen über seine großen Hände hatte ich gesprochen. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass ich ein Foto von den Händen machen könnte, um das zu analysieren. Aber er ist ein bisschen dem ausgewichen, hat aber eine andere sehr, sehr tolle Antwort auf die Frage gegeben, wo es so am geht mit dem Daumen, dass er halt viel mit dem Daumen spielen kann und viel halt bei so Rhythmussachen den Daumen runterdrücken kann auf der E-Seite und so. Und dann genau über so Sachen wie er es geschafft hatte, bei Intense Rock zum Beispiel in so einer Situation einfach mal 2 Minuten 15 Sekunden so ein Killer Solo auch abzuliefern, so was er damals gemacht hat, um so eine Endurance aufzubauen, ohne, wenn du weißt, in einem Take, ohne Cuts, ohne Edits halt so ein geiles Solo zu spielen. Also das waren so die paar Fragen, die ich mir überlegt hatte. Ich hätte natürlich noch mehr gehabt, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf: Scheiße, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier mit dem das Interview machen darf. Das wurde nie kommuniziert, so. Und dann war das so ein schmaler Grat zwischen, okay, ich will jetzt auch nicht zu früh aufhören, aber ich will jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, ich habe es dann ganz gut getroffen von der Zeit. Ich glaube, 20 Minuten ist dann auch eine ganz, ganz okay Zeit. Das ist eine gute Zeit, ja. Weil ich ja wusste, dass ich ja der Erste war, der das Interview mit ihm hatte, wusste ich, dass Leute halt hinter mir in der Schlange standen quasi. Die waren zwar nicht im Raum, aber ich wusste, Leute warten darauf, bis ich fertig bin. Ja, und dann während dem Interview, das ist so ein bisschen tricky bei so einem Interview. Du kannst halt nicht wirklich drauf achten, was er ganz sagt. Also zum einen, ich bin so Interviews in Persona jetzt auch nicht so wirklich gewohnt. Ich finde, man merkt es auch ein bisschen bei dem Interview. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt und dachte mir, ich muss auch nicht nach jeder Phrase von Paul und und ja und oh, interesting sagen. Das ist ein bisschen nervig, fand ich irgendwann selber von mir.
Ach Gott, das geht doch.
und während so einem Interview denkt man halt im Kopf, okay, wie kann ich jetzt die nächste Frage stellen? Wie kann ich darauf überleiten? Wie würde das Englisch jetzt funktionieren? Dass man schon mal das Englische auch vorbereitet, so ein bisschen im Kopf, damit man dann nicht da steht und erstmal sagt, quasi. Das lief dann auch super gut und da bin ich auch sehr stolz auf das Ergebnis. Das war schon sehr cool. Geil.
Ja, der hat auch extrem gut geantwortet. Ne?
Und genau, du hast es ja schon gesehen, Robin. Ja.
Du hast ja die Frage gestellt und er hat da halt wirklich sofort richtig viel dazu erzählt. Und ich fand, von den Fragen, die du gestellt hast, die Antworten, die er gegeben hat, waren auch nicht so gewöhnlich.
Das
war
voll,
mal so anders. Ne? Das fand ich halt eigentlich ganz geil. Ja. Also ein bisschen anders als die Interviews, die er sonst so gibt. Von daher, ich glaube, das hebt sich so ein bisschen ab. Also es ist wirklich, wirklich cool. Also ich hab's mir gern angeschaut.
Ich wollte halt auch mal was anderes fragen, als welches Pick benutzt du und welche Seiten spielst du und so, was er wahrscheinlich schon in seinem Leben 1000 Mal irgendwie beantwortet hat.
Ja, das ist bestimmt auch gefreut, dass da mal so andere Fragen kommen.
Hat er auch, glaube ich. Also er hat auch dann, als ich zum Beispiel ihm von dieser Paul Gilbert Challenge, die ich letztens auf meinem YouTube-Kanal gemacht habe, erzählt habe, da musste er erstmal laut lachen und so, weil er das, glaube ich, ganz, ganz nett fand. Und ja, Aber ich glaube, da hatte da auch groß und ganz seinen Spaß gehabt. Hat er mir dann noch einen Fistbump gegeben. da hat jemand aus unserer Discord-Community hat das gescreenshottet und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Bild geworden. So meine Faust zusammen mit Paul zusammen. Das, ist schon leicht episch. Nee, und das war insgesamt da, dass der Spaß und Paul war vom Typ halt auch. Also ich hab's ja dann auch abends und am nächsten Tag beim Frühstück saß er quasi auch mit mir dann nochmal am Tisch, weil da der Linus saß auch und so Geschichten. Der ist halt wie so ein kleines Kind. Das ist halt echt süß. Der ist halt echt so ein süßes, ja, so ein süßer kleiner Junge irgendwie, der von sehr vielen Dingen, glaube ich, sehr begeistert ist so. Und ich finde, er ist auf der Bühne auch nochmal ein bisschen anders als hinter der Bühne. Weil hinter der Bühne hatte er die ganze Zeit so ein bisschen so ein Sweatshirt angehabt in grün und so eine ganz normale Jeans und alles. Und auf der Bühne war er dann im Sakko und im Anzug. Und da war er dann wirklich noch mehr Rock'n'Roll auf der Bühne und hatte die Energie ausgelebt. Und hinter der Bühne war er gechillt, cool drauf, wie gesagt, wie so ein Kind, aber auch deutlich mehr von der Energie her wieder zurückgezogen, so ein bisschen. Aber halt immer wie so ein Kind halt eben so aufmerksam immer hin und her gucken und sich so sehr neugierig sein und so Geschichten.
Geiler Typ.
Ja, auf alle Fälle. Hammer Typ. Und auch, oh, der hat dann noch Sachen in dem Interview gespielt. Dachte ich mir auch so, ach, geil. Also da hat er dann noch Sachen gespielt, Licks gespielt, rausgehauen. Die waren super geil. Und auch davor, ich muss mal gucken, dass ich die Passage davor, die habe ich zum Glück schon aufgenommen, dass ich die zum Beispiel auch nochmal irgendwie reinschneide, weil da hat er einfach nur so ein bisschen improvisiert, währenddessen ich quasi alles aufgebaut habe und schon mal auf Record gedrückt habe. Auch sehr, 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 sehr cool. Also auch wie immer ein Hammer-Spieler. Aber auch generell alle anderen Spieler, die auch da waren. Lisa X fand ich auch super.
So die hat ja auch mit her. Paul gespielt, habe ich irgendwie so.
Die hat auch mit Paul gespielt ein paar
und
Songs.
Ziemlich genau. Krass.
Ja, die hat ja früher auch, glaube ich, mal was mit ihm gemacht.
Die hat, ne, die, Paul ist so quasi ihr Schirmpatron. Der,
aber auch der Marty, glaube ich. Marty Friedman auch, ne?
Marty Friedman hat auch mal was mit der gemacht. Das kann bestimmt sein, ja. Macht das Sinn. Aber die hat auch super gespielt. Die hat auch einen korrekten Eindruck gemacht. Mit der hat es halt am wenigsten zu tun, weil ich glaube, die spricht sehr wenig Englisch, auch nur von dem, was ich mitbekommen habe. So. Und
wie alt ist die jetzt?
Die müsste Anfang 20 sein, 22, 23, sowas in dem Dreh rum. Ja. Und nö, aber auch ansonsten auch war im Großen und Ganzen musikalisch und auch von den Gitarren her sehr, sehr interessant, weil da kann man als nächstes mal kurz drauf kommen, weil die Jungs von Ibanez haben ihr Archiv geöffnet. Da hatten wir in unserer Ibanez-Folge mit Daniel ja schon mal gesprochen.
Stimmt.
Ja, und die haben quasi so die History of Ibanez Guitar dort abgedeckt. Und das war wirklich geil. Also da wird es jetzt bald auf meinem YouTube-Kanal auch Videos zugeben. Und also sehr interessante von den alten, von diesen, wie hießen sie, Musicians, ja, die alten.
Ich hatte mein erster Gitarrenlehrer. Ich fand die immer geil.
Die Steve Lukather Signature, die er von Ibanez damals hatte, die Alan Holdsworth Gitarre, so diese ersten Jams, die auch echt, echt teuer sind. Die P5 hieß die, oder P3, das war diese Alex Golnick RG mit dem umgedrehten Horn, wo das lange Horn das untere Horn war. Ist ganz, ganz interessantes Modell. Dann die Rap Beach Signature, aber nicht die, die man am meisten kennt mit dem Cutaway unten, sondern die, die wie so eine Explorer aussieht, aber halt nochmal viel geschwungener. Also quasi fast wie so eine BC Rich aussieht, so ein bisschen. Also krass, ganz Ibanez untypische Gitarren. Eine Ibanez-Gitarre mit komplett grünem Hals, also wo auch das Griffbrett grün war.
Hat die nicht mal vom Pur der Gitarrist gespielt?
Genau, das ist auch genau, das ist genau die. Das war auch
Butters,
die. Genau, das war auch genau die, die du auch den ganzen Pur-Videos siehst, die hat er ausgeliehen für quasi dieses Event. Die hing da. Die Gitarre vom Pur-Gitarristen, ja. Ja. Das ist doch hier Abenteuerland, wo wir doch letztens auch drüber gesprochen haben mit Nico.
Aber das hat ja eigentlich Peter Weihe gespielt.
Das hat Peter Weihe gespielt, okay. Ja, ich bin da bei Pur null drin.
Ja, ich auch nicht. Also ich kenne ein paar Sachen.
Ich kenne einen Song.
Was war noch da? Die doppelhälsige Cyphos, das war sehr lustig, weil hier das Gerät, worauf ich jetzt gerade zeige, meine Metal Axt hier, aber zwei Hälse davon quasi.
Und dann auch parallel wie Michelangelo? Oder?
Nee, übereinander. So. Übereinander.
Ah, okay. Krank.
Und halt ganz viele Paul Gilbert Signatures, weil er war ja auch der große Star, also die 90s Anniversary, die normale Signature, die hatten diese Cello-Gitarre von Paul Gilbert, diese Violin-Gitarre, die er beim Guitars von Mars hat, die ja nicht wie eine Gitarre aussieht, sondern halt eben wie irgendwie ein Cello oder so. Also super, super viel interessante Gitarrengeschichte. Und da war ich ganz froh, weil an dem Sonntag dann bin ich dann leicht verkatert nochmal auch zu den Meinl Headquarters gefahren und da war ja niemand mehr, da war ja zu. Und der Daniel war noch da, zusammen mit Andy und ein paar Seller-Kollegen aus dem Osten, aus Polen, glaube ich. Und dann konnte ich da in Ruhe Content drehen mit den Gitarren und die auch mal in die Hand nehmen. Ich durfte nicht auf den spielen, das war nicht erlaubt, aber in die Hand nehmen und mal hochhalten und so, das war dann kein Problem. Zusammen okay. mit Daniel daneben. Ja. Ich habe ihn gefragt, Daniel, wenn ich jetzt runterfallen lasse und ein Schaden da auf der ist, dann muss ich die bezahlen, dann gehört die auch mir, oder? Nee, du, so geht's nicht. Weil natürlich da ein paar Raritäten dabei waren, wo man ja, auch sich wünschen würde, boah, okay, geil, so eine Gitarre hätte ich gerne auch mal. Da war tatsächlich, fand ich echt am unspannendsten, die Petrucci-Gitarre, die dort war. Der echt? Daniel hat auch die ganze Zeit zu mir gemeint, mach doch mal was mit der Petrucci-Gitarre. Und ich so, ja, nee, die ist am wenigsten rar tatsächlich dann. Also da waren wirklich Gitarren, die hast du nur dreimal irgendwie auf der ganzen Welt oder so, weißt du? Und dann eine Petrucci-Gitarre findest du ja dann doch noch mal ein bisschen öfters so.
Ja, das stimmt.
Die war so mit am uninteressantesten dann. Das ist schon, also hing da schon sehr viel krasse Gitarren dort, ja. Ja, aber ja, und im Großen und Ganzen geiles Festival. Es waren wieder die normalen Chaoten dort, hier entweder von unseren Podcast-Leuten, also Bernd, Henning, Kalen, also die ganzen YouTuber waren natürlich da. Waren doch so da. Ach, die ganzen Leute, die man halt kennt. Horst war ja auch da. Das fand ich ganz lustig, als VIP-Gitarre im VIP-Zelt war. Dachte ich mir, das passt ja vom Namen. Ja, VIP-Essen hatte.
Wie die Faust aufs Auge.
Genau.
Ja, cool, war auch bei deinem Workshop dann.
Genau, war bei meinem Workshop, lief auch alles cool, hat auch gutes Feedback gegeben, das Workshop auch. Nochmal ganz vielen Dank für jeden, der da war. Hat Spaß gemacht. Ich habe ein Solo gespielt, was ich vorher, eine Woche vorher, irgendwie in einem YouTube-Video geschrieben hatte und dachte ich mir auch, komm, da hätte ich eigentlich Bock, das mal live zu spielen. Das habe ich dann gespielt, das hat ganz Spaß gemacht und dann halt erklärt über den Kram, den ich ja sonst auch immer so viel erkläre. Und dann gab's ein Fauxpas. Natürlich geht bei so einem Festival nicht immer alles gut. Natürlich und natürlich nicht. Ist manchmal, ich meine, das sind so viele Dinge, die da passieren. Und Daniel auch gemeint, intern ist natürlich so viel Chaos und Stress gewesen, wochenlang. Ich glaube, die sind echt froh, dass dieses Wochenende rum ist. Weil das sind ja eigentlich ein Team aus 4 Leuten quasi, die ja das alles organisieren und dann vielleicht ein bisschen was outsourcen. Aber es ist ja eigentlich nur Daniel, Olli, Marc und Kirsten. Das sind so die 4 Albanus-Leute. Und ja, irgendwann kommt der Kalen zu mir und sagt, ey Justin, guck mal auf die große Konzerthalle, da waren so Fernseher oder so große Bildschirme aufgehangen, guck mal zwischen den Artists, wie da dein Name geschrieben ist. Und ich gehe dann so in die Halle und guck da so hin und dachte mir, ey, das darf nicht deren Ernst sein. Weil es stand nämlich ungelogen in der großen Halle, wo die ganzen Leute drin waren, weißt du, wo das große Event stattfand, stand da nicht Justin Hombach, sondern es stand Justin Hornbach.
Hornbach.
Da.
wie der
Einkaufsmarkt. Da dachte ich auch nur, oh nein.
Aber das hat Martin auch mal gehabt, ne, bei der NAMM. Da stand dann irgendwie Markus Müller anstatt
Markus Müller, genau. Das hat er mir auch erzählt, ja. Und da dachte ich mir auch, oh Leute, ich meine, ich kann verstehen, wo es herkommt. Es war wahrscheinlich ein Autokorrekturfehler, dass jemand irgendwie in das System Hornbach eingeben wollte und dann ist Hornbach daraus irgendwie gemacht worden. Und das war alles so, Daniel hat gesagt, das war alles so knapp, dass die nichts richtig doppelt checken konnten, weil das halt so viel war. Und dann übersiehst du halt mal ganz schnell diesen einen Fehler, weil die Person, die das animiert hatte, die ist halt da nicht so involviert in den Artists und hat sich dann halt gedacht, oh ja, Hornbach wird schon stimmen, so.
Ah, shit.
Ja, gut, war auch nur da, aber dachte ich mir dann auch, ja, okay.
Kannst ja einbauen.
Ja.
Die Performance.
Aber nee. Wie gesagt, insgesamt super Event. Wir haben noch ein kleines Geschenk bekommen am Ende, so einen eingerahmten Gitarrenkopf mit so einem, ja, halt so wie so eine Plakette halt quasi, die ich mir jetzt hier hinhängen kann, hier auf meinem YouTube-Bereich. Ist ein Kopf von der RG. Schieß mich tot. Wir kennen die RGs. Leute, die mein
YouTube-Kanal sehen. 350 XZY34.
Genau. die werden es sehen, weil das werde ich schön in meinem Hintergrund irgendwo platzieren, dass man das auch dann sieht. Und noch liegt es im Auto nämlich. Nee, und war insgesamt als Artist, kann ich sagen, super Event. Das Feedback von den Leuten war super, super toll. Und
nice.
Hoffen wir mal, all fingers crossed, dass es das nicht das nächste Mal wieder erst in 10 Jahren gibt. Weil das letzte Mal war es ja 2016, davor 2014 und jetzt halt wieder 2025, dass vielleicht so in 2 oder 3 Jahren es sowas nochmal geben könnte. Das wäre natürlich nice. Super, super
da toll. Da müssen wir mit. Dürfen wir nicht vorher krank werden und da müssen wir das irgendwie organisieren.
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Na, ein paar Goodies seht ihr eventuell dieses Jahr auch schon auf der Guitar Summit von den Gitarren, die dort waren. Wieder ein paar teure J-Customs, die dort ausgestellt worden sind in der Preiskategorie, wo du gut verdienen musst.
Ja. Anwalt.
Ich weiß gar nicht, ob Zahnarzt heutzutage noch reicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Oh, da war der RGA, da dachte ich mir, Mann, wird die nicht so viel kosten? Ich würde sie direkt holen, die war geil. Diese J-Customs sind halt schon echt hübsch. Ja. Und nee, also ein Event, was ich nur, wenn es das nächste Mal geben wird, auf alle Fälle wieder empfehlen kann. Und wer, glaube ich, ein bisschen was davon abhaben möchte, kann man nur raten, geht dieses Jahr auch wieder, wie immer, auf die Guitar Summit natürlich. Ja, aber sonst habt ihr noch Fragen? Weil ansonsten war es das so von meiner Seite. Ein kurzer Bericht über das Albe, das Guitar-Festival.
Ich fand, hast du eine Frage? War gut. Nee, wie viel Aperol hast du getrunken, aber
ja, genau. Oh, das ging.
Noch spannend.
Ja, lass mich überlegen. Aperol, am ersten Abend habe ich ein bisschen viele Aperol getrunken. Und am zweiten, wir waren dann zwar noch alle in der legendären Trichterbar in Bad Neustadt, aber da gab es dann nur für mich, wie heißt das, Mojitos.
Mojitos. Oh, gut.
Ein paar Mojitos gehabt.
Ja. Bin ich auch dabei.
Nice. Sehr nett. Sehr nett. Aber dann ging es auch um 2 ins Bettchen.
Das ist aber human.
Ja, ich musste am nächsten Tag um 10 Uhr wieder filmen und da dachte ich mir,
ja, okay, klar. Du willst natürlich auch fit sein.
Diesmal nicht zu einem Uhr Konzert.
Also. Ja, diesmal, aber ich bin immer noch ein bisschen müde und erschöpft davon. Es war halt natürlich ein langes Wochenende, aber nach wie vor sehr, sehr toll. Was natürlich, ich meine, vielleicht kann man diese Anekdote auch noch mit reinbringen kann. Ich habe es euch ja schon erzählt in der Voicemail. Der Sonntagabend hat leider nicht entspannt aufgehört bei mir. Und zwar, man kann's ja den Zuhörern erzählen, wir sind ja hier alle unter uns. So. Ich kam heim und ich habe hier so einen Flur, der zu meiner Wohnung führt und dort lagere ich eigentlich immer manche Sachen, so Gitarrenkoffer und Gitarrenkram und auch Merchandise und so. Und sah so, oh, der ist aufgeräumt. Der ist ein bisschen organisiert und aufgeräumt. Was ist denn hier los? Und gehe dann zu meiner Nachbarin, die auf die Katzen aufgepasst hat und die halt da war und verantwortlich war und habe gemeint, hey, danke fürs Aufräumen, nicht nötig. Cool. Aber da war so eine Kiste mit so T-Shirts drin. Da stand so Eternity's End drauf. Habt ihr die in die Garage getan oder wo habt ihr die? Weil ich finde die auch nicht in der Wohnung und die lag sonst immer in dem Flur. Und da guckte mich die Nachbarin auch nur mit großen Augen an und meinte, oh nee, oh. Die haben wir in die Altkleiderkiste geschmissen. Eine ganze Kiste mit Merchandise-T-Shirts. Da dachte ich, ach, das, bitte was? Bitte was? Ah, da bin ich dann einmal kurz. Ich meine, ich hab's dir nicht böse genommen. Meine Güte, ich bin ja ein Mensch, der einem sowas echt nimmt. Man lässt sich ja retten. Am Freitag kommt jemand, der öffnet den Altkleiderspender-Dings und dann können wir die da rausholen. Die müssen zwar dann nochmal neu gewaschen werden und alles, bevor die wieder verkauft werden können. Und die hätten, wenn es denn nicht geklappt hätte, hätten die mir das auch erstattet, weil hey, so kannst du auch deinen Merch loswerden, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann die Vorstellung, dass irgendwo ein Obdachloser sitzt mit einem Eternity's End-T-Shirt, finde ich auch schon.
Ist auch gute Werbung.
Ja, wenn dem geholfen wird, dann ist ja auch, weißt du, mein soziales Herz ja auch befriedigt. Aber da hat dann auch der Abend auch leider nicht entspannt geendet, aber wird sich alles schon wieder klären und lösen. Ja, schön.
Zum Glück hast du nicht versucht, in so eine Kiste da reinzusteigen.
Ich habe es versucht, aber das ist nicht möglich.
Mach das,
ist nicht
möglich. Boah, das ist irre. Ja, nee, da sind schon Leute gestorben, weil die da irgendwie... Kommst du nicht mehr raus.
Du kommst nicht mehr raus. Es ist so zu und zu dicht, dass wenn du das eindrehst, dann ist da gar kein Spalt offen. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, nee. Da steht auch so eine Nummer drauf, die rufe ich morgen mal an. Das habe ich dann auch getan. Und dann wurde mir auch gesagt, hey, alles easy. Wenn der Fahrer kommt und das eh entleert, seien sie einfach dabei und dann holen sie das raus. Ja.
Okay.
Cool, sehr cool. Also Jungs, genau, das war das Albanus Guitar Festival 2025 mit Paul, Martin, Tom, Unprocessed, Lisa, Yassi, die anderen und mich.
Jack Gardner war gar nicht da?
Nee, der ist in Tokio gerade. Ah, er ist irgendwie gerade in Tokio, wie ich im Instagram gesehen habe. Und ist dort auch mit Hoshino unterwegs. Hm. Ja, wobei auch die großen Hoshinos, also die wichtigen, die waren auch hier bei dem Ibanez Guitar Festival. Also der Chef von den Chefs, der war da. Und genau. Ja, cool. Schönes Event. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, super. Hört sich sehr, sehr gut an.
Super, dann geht es nochmal besten Dank an alle, die da waren, besten Dank an alle aus unserer Community, die da waren, die Hallo gesagt haben. Einer hat mich angesprochen, das war ganz nett, hat gemeint, hier, das ist meine Frau, die ist immer super genervt von euch, weil ich euch immer beim Autofahren höre, wenn die mit dabei ist.
Mega.
Besten Gruß, das fand ich ganz nett und sympathisch. Und ja, nochmal allen ganz herzlichen Dank, die Hallo gesagt haben. Es ist mir immer wieder eine Freude, euch und eure Zuhörer da draußen zu hören und zu sehen. Und in diesem Sinne, vielen Dank natürlich fürs Zuhören von dieser, wir müssen mal gucken, wie wir es noch machen, kleine, große Folge. Mal gucken, was aus diesem kleinen Snippet jetzt wird, diesem halbstündigen Ding. Vielleicht hauen wir das auch einfach direkt raus. Mal gucken. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Ibanez Guitar Festival.
Jo.
Ciao, ciao. Yes.
Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.
Freunde der Gitarrenmusik, kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar ist mein neuer Kurs, The Gateway to Shred, nun veröffentlicht. The Gateway to Shred ist ein Online-Kurs, designed für Beginner und Intermediate Guitar Players. Mit einem 4-Wochen-Plan gebe ich euch jeden Tag eine kleine Lektion mit an die Hand, um euch damit alle Basics zu zeigen, die ihr braucht für ein selbstbewusstes, optimiertes und routiniertes Weiterkommen an eurem Instrument. Die YouTube-Welt der Gitarrenmusik kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, das geht auch mir so, und deswegen habe ich The Gateway to Shred konzipiert. Vor allem Fans der Solo-Gitarre auf einem Beginner- oder Intermediate-Level werden von diesem Kurs profitieren. In Woche 1 zeige ich euch, wie man eigentlich richtig übt und gebe euch 6 verschiedene Übemethoden mit an die Hand. Woche 2 geht's rein um linke Hand. Ich zeige euch ganz viele Licks und Tricks, wie ihr eure Fingerunabhängigkeit und eure Fingergeschwindigkeit aufs nächste Level bringt. In Woche 3 nerden wir natürlich über die rechte Hand ab, mein absolutes Lieblingsthema. Wir gehen rein in String Skipping, Speed Picking, Pick Slanting, alles was ihr braucht, damit eure rechte Hand gewappnet ist für das nächste Shred Solo. Und in Woche Nummer 4 gibt es ein großes Solo, wo wir alles kombinieren, was wir vorher gelernt haben. Ich euch meine Herangehensweise zeigen, wie ich ein Solo schreibe und wir auch noch über weitere Techniken wie Bending, Vibrato, Slide und Sweeping sprechen. In diesen 4 Wochen werdet ihr definitiv kein Shredmaster werden, aber ich werde euch alle Grundlagen an die Hand geben, die ihr braucht, um aufs nächste Level zu kommen. Und für jeden, der nicht in dem Kurs auf das nächste Level kommt, gibt es natürlich eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie. Also, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit The Gateway to Shred. Und nun gehen wir rein in die Folge.
Alright, so.
Alright, are we rolling?
We are rolling, yeah. Well, hey, thank you, Paul. Thank you for, it's an honor to have you here on my channel and on my YouTube show kind of thing.
Thanks for having me on TV.
And TV, yeah, Shred TV. No, but my channel is mostly based around education and the beautiful science of practicing, because I love practicing guitar. It's the best thing ever.
And it is fun.
One question that I always have when I talk with some of my heroes is, how was the practice sessions or the practice routine from you back in the day? Let's go back a little bit, like 40 years ago, a 20-year-old Paul Gilbert. How was your practice routine and session back in the day? That's always
awesome. Which the age again? 20?
20, yeah, like 20-year-old Paul Gilbert, or 18-year-old Paul Gilbert.
Well, 20 was significant because I went to school to GIT when I was around 18. Mm-hmm. And everybody there held the pick differently than I did. Mm-hmm. And I thought, well, maybe I should try it because everybody else is doing it this different way that I've never seen before. And it didn't feel, it was new. Anything new doesn't feel good because you're not used to it. Mm-hmm. And so I thought, well, I'll just try it for 5 minutes a day. Mm-hmm. And, it's going to be a terrible 5 minutes. I'm going to be uncomfortable. But after a week or so, it was a little bit easier. Mm-hmm. And then I think, I remember I actually counted. Like, I wanted to see, like, how long is it going to take before this really feels good? Probably do a gig. Mm-hmm. And it was about 9 months to like, really add on a completely new way of holding the pick that I hadn't done before. Mm-hmm. Now I kind of do both.
Nice.
I have 2 completely different methods of holding the pick, maybe even 3. But what it was, like, most of the people I would see at school would have the side of their first finger. Not the flat part. The flat part's got most of the skin.
Yeah.
So that's tempting because you get a better grip with more skin. But the problem with that is the angle's funny. So people push it over like that, and that's kind of, you know, standard rock and roll pick holding.
Totally.
And so that took me a long time. So I was working on that at the time. And I might, I mean, really, my technique was really formed by then. So it was more coming up with variations of things that I did already. So I was really enamored with three note per string, I'll call it architecture. You know, where things were built that way. You know, if you have one good lick with the three note per string thing, then you just find all the different fingerings that are three note per string. I think the one that I discovered that was exciting was this, like, A minor seventh, where you go, and this one's spread out across the string, so that. And so that was exciting, because it was that I could play immediately, because it was basically the same as doing. That was closer together, and I just found, you know, I could stretch it out, and make it, you know, more of an arpeggio set of notes rather than the scaly notes. So that was something. And anything else?
I mean, that's great first in the beginning, you know, to also hear that you have to change something in your technique and in your style, that you have to adapt something, and that it worked out for you as well. That's always great to hear, because that's a problem I have to face with a lot with students of mine that have problems, to recommend them changing some posture and anything.
When I do that now to students, I always tell them the same thing, like, it's going to feel horrible
because
it's new. So just try it for 5 minutes a day, and after 2 weeks, see where you are. You know, if it's getting better and easier, keep going. If not, you know, we'll
maybe change,
we'll go back and we'll figure something else out.
So there's one solo from that time, which is kind of legendary for us shred community, and that's the intro solo of Intense Rock 1, which is a really legendary one for us. And I did something on my YouTube channel, which I called the Paul Gilbert Challenge, where I tried to recreate that solo, not note by note, but I set myself a timer, and I tried to play similar lines, because one fascinating thing is, the endurance that you had to have it like one take, no edits, no cuts. And I don't know how it was, maybe with the producer behind the camera, and I don't know, back in the day, some gods. How did you get that endurance that you just could sit down and play such a legendary solo with one take?
Well, no, I was young. There's one thing. I was, you know, 21 or whatever. And I used to do, I did Spanish Fly a lot. The tapping part at the end. Big stretch, and it was demanding to have that trill going. So I think, I mean, today when I did the concert, one thing that I liked that I did, I was improvising, so I never know what's going to happen. But I'm playing along, you know, I think it was in C sharp or something, and I just started going. That's really physically demanding.
Yeah, the trills.
Keep those trills just going and going. And I found that with my students, if I try to get them to do, I mean, here's the thing. You know the word pull off.
Yeah, of course.
It's not a pull off. It's a pull down. And a snap off. You know, because if you just pull it off, it doesn't really
ring.
It doesn't make the string sound.
Yeah.
It doesn't sound strong or that good. So it's more, you kind of have to visualize, I'm pulling it down towards the ground and really trying to get some force out of it. And that really, I think, takes a little bit of the wrist.
Yeah.
So you can see my little bit of...
Yeah, the wrist going wrist a little motion. Bit, the rotation. Yeah, interesting. That's really fascinating, yeah.
Well, to you.
Yeah, for me, I mean, I'm a lot into, you know, what kind of muscles get activated in playing, in the biomechanics. That's a really great field that we have nowadays in education. But now going back a little bit into the future and into your daily practice routine that you have nowadays, is there something where you say, okay, there are certain patterns or licks that you are practicing now since 40 years that you're still practicing or work on today? Or what would you say are the biggest thing that have changed in your practice routine in the last couple of years?
I think, I don't like practicing technique.
Mm-hmm.
You know, to like put on a metronome and play through something.
Okay.
And try to make the technique better.
Oh, I love it.
At this point, that was fun at the beginning. It was exciting.
Yeah.
You know, of course, everybody starts and you can't play the guitar.
Mm-hmm.
You're like, how do you do anything?
Yeah.
So at the beginning, when you're starting to like be able to get notes and just do basic things, it's very exciting.
Mm-hmm.
But after a while, it's like, well, let's get to the music now.
Mm-hmm.
And to me, the fretboard is still pretty mysterious, especially if you start having chord changes.
Yeah. Mm-hmm.
So there's a few songs that have simple chord changes, you know, compared to like jazz. You know, mm-hmm. I'm not anywhere
no
close
giant
to that.
Steps and, yeah.
But there are changes if, mm-hmm. if you want to follow them.
Mm-hmm.
And you know, I've spent a decade trying to just get these. I mean, one of them is Little Wing.
Yeah, of course, yeah. Mm-hmm.
And to me, one of the great discoveries of Little Wing is, you know, it's got E minor, and most of the chords are in the same key, so you can kind of get away with, you know, letting the band do the changes,
mm-hmm.
and then you just play, you know, pentatonic, you sort of hope that you can listen.
Mm-hmm.
That works. But the one part that always tripped me up, you know, is E minor, and then G, and A minor, back to E minor. Now the B.
And the chromatic down. Mm.
That B minor, now that's an odd thing.
Mm.
Because most songs, when you have the five chord, mm. it's they change it to a dominant seventh chord.
Yeah.
So, and then, but this one is not.
Mm.
And that's not that common. And because it's not that common, I had no idea what to do there.
Mm.
So I figured out. It's five notes.
Uh-huh.
And first of all, you want to play the triad. And then you play Crazy Train.
Yeah.
Maybe it's the minor six.
Uh-huh.
And then you add on the minor seventh.
Yeah. So
the easy way to remember it is, you know, if you're in E,
uh-huh.
a really nice set of notes is your first three notes in the scale.
Uh-huh.
And then below it, you've got the fifth and the seventh. So like... Don't play the six, you know, because that's sort of like, that's dangerous.
Yeah.
You know, if you hear it, you want it, do it. Yeah. But overall, that's a really nice set of notes. You tend to be melodic if you use those. So that's those five.
Mm-hmm.
Now, all you have to do is just take these three and move it up to the next three notes in the scale, but keep the bottom ones the same.
Mm-hmm.
And that's na-na-na-na-na. That sounds really nice for your minor five chord.
Mm-hmm. Yeah.
And again, it's not that common, but I'll give you a couple other examples. When you have the Robin Trower song, I Can't Wait Much Longer, which is, that's the one chord, and then the five in a minor.
Mm-hmm.
And it just does that, like, the whole verse. And it sounds so nice.
Oh, yeah. The other six sounds nice. Oh, yeah.
Mm-hmm. So that was a great discovery, that kind
of
thing.
That's great.
Because normally I would just go like, well, it's in E minor. I'll just play and kind of listen and try to make it up as I go along.
Mm-hmm.
Which can work, but I really kind of wanted to know the real answer.
Yeah, that's a great discovery. Yeah, so you're more and more leaning towards you know, harmonic, melodic kind of thing.
Yeah, harmonic thing. I mean, just knowing, and the one that I'm working on today, because it's in the show tonight,
mm-hmm.
which is it's going to be like my next, you know, Little Wing's a great one.
Yeah.
But this one is a song called Whiter Shade of Pale.
Mm-hmm.
It's a keyboard song.
Mm-hmm.
And it's basically, it's Bach. Mm-hmm. I mean, it's been taken from like Bach changes. Mm-hmm. But it's all in one key, C major.
Mm-hmm.
So you'd think, oh, if I know, you know, Ionian C, I'm all set. It's like no. The way it emphasizes each chord, and they change quick. You only have two beats per chord.
Oh.
So it's a nightmare for a metal guitar player like me, you know, where it's like, I'm just to play Ionian fast and hope for the best. And it doesn't sound good.
Mm-hmm.
Even though it's the right scale, you know, you have to emphasize.
Yeah.
And so to figure that out, first I need to know the chords.
Mm-hmm.
And the chords are tricky because the bass note is so often not the root.
Mm-hmm.
You know, you can start to see the next chord. Is in E minor,
the fifth and bass,
with the fifth and the bass,
yeah. Mm-hmm.
And it took me decades to learn that chord. There's a lot of Beatles stuff,
yeah.
You know, like I read the news today, oh boy. You know, the Beatles use that all the time,
yeah.
But I always thought it was, like the AC/DC chord,
yeah. Mm-hmm.
You know, but it's not. And so I had to figure out what to do for that.
Mm-hmm.
And basically, I just ignore the bass and go with the triad.
The triad, yeah.
So it goes. C, E minor, A minor, and back to C.
Mm-hmm.
And going back to C was such a surprise because, again, the bass is hitting a G.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So I got to really figure out, like, let the bass do its thing because it's awesome, but don't let that confuse me.
Mm-hmm.
Between the main triad, the C, E minor, A minor, back to the C. So if I want to go C major, minor, A minor, and then C major again.
Mm-hmm.
And all I need is like three or four notes each chord because it goes by so quick.
Yeah.
Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So it's really quick. I don't have time for a whole scale.
Mm-hmm. You know? Well, you want to go to the triad.
And the same thing in F. And then G major, G7. I only have time really for one note there. And then E minor. And then G major. And back to C. F. And G. So,
nice.
To think through that quickly,
yeah, yeah,
takes practice.
Of course.
And so much of it is the transitions.
Yeah.
It's like, you know, if somebody says, okay, G major, they can do it. But, okay, G major, but really quickly.
And how do you
to this other place?
One chord to the next chord.
You know, yeah. How can you go there and not make it sound jumpy?
Yeah, totally. Awesome. I have one last question for you, which there is kind of the myth about you in the guitar scene that you have crazy large and huge hands. So it's more not a question, but on my channel I once made a video because I was running around at NAMM with a measuring tape, measuring the hands of guitar players that I like, because I wanted to find out, you know, I'm a scientist, I wanted to find out what kind of impact does finger length has on the playing. So is it okay to you if I would just quickly make a photo of your left hand to see in my science lab how big your hands are?
I have a good way to show
that,
which is... A lot of times when hand size, people think like, well, how far can you go horizontally?
Yeah, totally.
But I think that the thumb over thing is really important, you know, because I've like come from the 70s, you know, learned Jimmy Page and Hendrix. And so to be able to play, you know, the neck is kind of, well, I guess it's wider up here. So if you have like, and you're able to keep like a bass note and then do, you know, there's a Racer X song called Dr. X, and it goes 3, 4.
Yeah.
And so
that's I once tried to cover Street Lethal, and there you also have this kind of rhythm. And the thumb over the neck. That's not easy for small hands.
That's all Ritchie Blackmore, you know, Jimmy Page, Jimi Hendrix, and Brian May, you know, all those players were and actually, I mean, those are situations where the thumb is actually getting a note, but most of the time, the thumb, you don't even need it, but it's an indication of the location of your wrist, and to have the wrist up allows you to do some really important stuff. So just the roll, that's...
The road technique.
Remember, this was like, yeah, but a solo like Lights by Journey. Mm-hmm. That. I washed my wrist. You know, my fingers really aren't doing much. It's just.
Yeah, yeah, it's mostly the wrist doing the roll technique. Oh, interesting.
And so that, and that's a lot of rolling, where you roll, let's see. Well, especially when you get into the box pattern. The,
awesome.
And that's effortless with the thumb up here. Ah, if I had to do it here.
Yeah.
Like it would, it
and
would
you
just
have
be.
Tension here and
there'd be a lot of string noise.
Yeah. Because
I can't roll without like.
That's interesting to hear. Yeah.
So it really cleans things up. You know, mm-hmm. you're able to mute better with the left hand, mm-hmm. and it makes vibrato easier.
Yeah, totally. With the wrist motion.
Really, the only time when I'm not doing that is if it's a bar chord.
Mm-hmm. Yeah. Awesome, Paul. It was a pleasure.
Thank you so much
to finally meet you in person, giving you some questions, and yeah, thank you. Thank you very, very much for your time, and wish you a great show later with my good buddy Linus on bass.
Oh, really?
I play in a couple of bands with him. He's a great bassist, and it's going
fantastic.
To be a great show. Yeah, awesome.
Well, wait till tonight. We've got some good things in store.
I can't wait. Awesome.
Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielerei, das bin ich, der Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus!
Servus! Und auch wieder dabei ist der
Robin, moin!
Moin, moin. So, wir sind wieder ein alter Truppe hier versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, um uns mal wieder zusammenzutreffen, um über einen Gitarristen zu sprechen. Einen Gitarristen, den wir sehr gerne haben. Einen Gitarristen, der uns alle sehr geprägt hat oder auch immer noch am Prägen ist. Ich glaube, da braucht man gar kein Mysterium drum zu machen, weil die Leute sind wahrscheinlich in der Lage, den Titel zu lesen. Heute geht's mal ausführlicher um Paolo Gilberto, a.k.a.
Dasselbe habe ich auch gerade gedacht.
Paolo Gilberto.
Paul Brandon Gilbert, ne?
Genau, Paul. Robin, weißt du denn, woher Paolo Gilberto kommt?
Aus Illinois, USA.
Nein, woher der Name kommt, was das für eine Anspielung ist.
Keine Ahnung.
Okay, dann wirst du es heute herausfinden. Denn das wissen nur die echten Paul Gilbert-Kenner natürlich, woher der Name Paolo Gilberto kommt. Bevor wir das tun aber, wie war euer Wochenende? Habt ihr irgendwas Spannendes dieses Wochenende erlebt? Wir nehmen hier einen Montagvormittag auf und da wir uns gerade erst gefunden und getroffen haben, meine Frage, Fabian, hast du gerade vorhin schon was Kleines angeteased, was ja auch interessant sein könnte. Wie war dein Wochenende?
Ja, mein Wochenende war super gut. Es war nur mega anstrengend. Am Samstag haben wir ein Konzert gegeben mit der Balkan-Geschichte, die ich da habe, MGP, Maler Grupa Pedera. Und der Soundcheck waren dann ungefähr 3,5 Stunden, weil die Person, die da am Mischpult zuerst stand, fairerweise war jetzt auch kein Profi, ne? Aber trotzdem, es hat sich hingezogen, es gab Feedbacks ohne Ende, der Sound war absolut eine Katastrophe, bis dann der Veranstalter dann irgendwann gesagt hat, ja, hör mal, ich rufe jetzt jemanden an, der kommt und der macht das. Und der war dann da und dann waren 15 Minuten alles gegessen, wie es eigentlich sein soll. Und der Abend war dann doch schon ziemlich geil, aber ich bin echt noch richtig im Sack. Da merkt man das Alter langsam. Woche noch einen Hexenschuss.
Mit so einer Band.
Ja, ja.
Du hattest einen Hexenschuss.
Ich hatte letzte Woche einen Hexenschuss. Ja, doch. Davor habe ich Tennis gespielt. Mal wieder seit langem hatte ich irgendwie Bock drauf.
Wow.
Und dann an dem Sonntag habe ich einen Wasserkasten falsch angehoben. So morgens gerade aufgestanden, wollte ich ihn so umstellen. So, dann habe ich es gemerkt. Und an dem Sonntag lag ich dann komplett flach. Ja, und dann ging das aber nach ein paar Tagen besser. Aber trotzdem, ich merke jetzt auch noch die Schlepperei. Man wird alt.
Fuck.
Man muss was tun.
Du brauchst Rowdies.
Rowdies.
Private Rowdies, die den Wasserkasten tragen.
Genau.
Richtig.
Ne, Hexenschuss ist echt widerlich. Ne? Also, gibt viele Sachen.
Ja, da habe ich auch wahnsinnig Respekt und Angst vor. Ich hab bei meiner Mutter mal erlebt, wie die Hexenschuss bekommen hatte und dann musste ich ihr helfen und dachte mir, mein Gott, das will ich nie haben. Aber ja, das ist halt, ich glaube, wie mit einem Bandscheibenvorfall, auch wenn du fit bist, kann dir das passieren. Das steckt man manchmal nicht drin, ne?
Das kann jedem passieren. Eine falsche Bewegung. Man muss echt aufpassen.
Ja, schlimm.
Einfach Sport machen, den Rücken ein bisschen frei halten, dann geht das.
Ja, Genau, und sich nicht überlasten. Ja. Und bei dir, Robin, wie war das Wochenende?
Entspannt, ne? Ich habe natürlich wieder viel Gitarre geübt. Bin jetzt ja auf, weiß nicht, 300 BPM hier bei meinem Lick. Nein, nur Spaß. Inside- und Outside-Picking mit Pick-Slanting ist ja jetzt aktuell. Muss ich ja jetzt lernen, damit ich dieses Paul Gilbert-Lick irgendwann mal spielen kann. Ich gebe mir da noch so 3-4 Jahre, bis ich das dann auch wirklich spielen kann, aber wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, glaube ich. Ja.
Ja, solange man sich weiter, immer weiter bewegt, naja, ist das ja sehr, 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 sehr wichtig. Und da ist eine ganz nette Anekdote. Ich lese gerade ein Buch über Gewohnheiten, über Habits, und da wird auch gesagt, dass man ein Eiswürfel, das ist schon eine Analogie, ein Eiswürfel schmilzt bei einer Raumtemperatur von 32 Grad. Aber die ganzen Grade, die davor passieren, sind genauso wichtig für diesen Effekt, dass der Eiswürfel irgendwann schmilzt. Und genauso ist es auch bei allem anderen im Leben. Man erhofft sich diesen Moment, wo dann der Eiswürfel schmilzt im Leben, aber man übersieht oder verkennt ganz gerne diesen Weg dahin. Mhm. Und deswegen darf man auch nicht auf die 32 Grad zusteuern, sondern man muss das wertschätzen, der Weg, der dazu führt, zu diesen 32 Grad.
Außerdem kommen danach noch andere Eiswürfel, die auch geschmolzen werden.
Der Weg ist das Ziel. Und man möchte ja natürlich auch wieder zurück zu dem schönen Eiswürfel, der besonders kristallklar ist und keine Lufteinschlüsse hat, damit man da so richtig schön durchgucken kann.
Richtig ablutschen kann.
Richtig.
Ein schönes Buch, aber Atomic Habits heißt das. Und okay, nice. Da gibt es ganz, ganz viele, ich sag mal, Vergleiche, wo ich mich sehr ans Gitarrenspiel erinnere. So, weil, wie gesagt, es geht ja um Gewohnheit. Und Gitarre spielen, Gitarre üben ist ja auch für viele auch mehr. Okay, wie kriege ich da eine Gewohnheit, eine Routine rein? Ist ein gutes Buch, kann ich nur empfehlen.
Kann man mal den Link in die Shownotes packen. Ist
gut einfach zu lesen. Ja,
kommt in die
Shownotes. Nice, ja.
Ja. Nee, ich habe deswegen ich frage, weil ich natürlich auch zu meiner Geschichte hingehen wollte, weil ich wollte mich nicht so in den Vordergrund drängen, sondern euch erstmal natürlich fragen, wie das Wochenende war. Auch weil es mich natürlich ja auch privat interessiert, wie euer Wochenende so ist. Ich war ja am Wochenende in Dänemark gespielt auf einem Festival, auf einem sehr, sehr geilen Festival. Es hat sich Epic Fest genannt. Und das ist gerade für Fans aus dem Power-Metal-Bereich, würde ich sagen, ey, schaut euch dieses Festival mal an, weil das war der Oberhammer immersiv. Immersiv in dem Sinne, dass da ging es halt wirklich nur um Fantasy. Da gab es Leute, die haben sich verkleidet, die Elfenohren wurden angeklebt, die Geil. Zauberer und die Zauberinnen sind rumgelaufen. Es wurde Dungeons and Dragons gespielt. Also sie haben sich echt Mühe gemacht, das so immersiv wie möglich zu gestalten. Und wir mit Dawn of Victory, die ja alte Rhapsody sind, wir haben quasi die Hauptbühne eröffnet. Also es gab an jedem Abend, gab es quasi zwei Headliner, zwei große in der großen Bühne. Und wir waren am ersten Abend, am Freitagabend, so die ersten Headliner. Das war die größte Bühne dort in der Veranstaltung. Es war so eine komplette Turnsporthalle halt, aber halt eine große, Geil. So eine richtige. Und die Bühne war auch, oder da hast du dann so Steine gehabt, die an der Seite aus der Bühne rauskamen und so Runen und wie in so einem magischen Wald. Das war schon sehr, sehr cool. War mit einer der größten Bühnen, die ich je gespielt habe. Und da gab es ein paar Besonderheiten. Eine Besonderheit war, dass wir mit einem Kinderchor gespielt haben.
Geil.
Kinderchor ist vielleicht ein Mädchenchor. Also es waren alles so Teenager-Mädchen, die haben bei ein paar Songs mitgesungen. Das war halt der Mädchenchor aus der Stadt. Da hieß es halt, okay, hey, ihr öffnet das, wäre ganz cool, wenn die auch mit dabei sind. Dann hat das jemand arrangiert. Dann hat auch jemand ein Intro dann für uns quasi geschrieben. Und das cool. war, ich habe das heute Morgen beim Aufstehen gehört. Krieg da immer Gänsehosen von. Also Gänsehaut. Ihr modernen Jungs wissen Bescheid. und zwar, wer die Meme-Kultur nicht kennt, der weiß nicht, was Gänsehosen sind. Aber Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut bekommen. Weil, ey, das ist so fucking episch. Und dann wird noch da gesprochen, Welcome Warriors, welcome to the realm of the Epic Fest. Und es ist halt wirklich, ach. So, dann sind also zwei Dinge passiert. Also es waren echt zwei Momente. Ein Moment war wunderschön und der wird sich, glaube ich, für immer in mein Musikkarriere-Gedächtnis einbrennen. Und der andere Moment war so der größte Horror, von dem man eigentlich nur ausgehen kann, wenn man auf so einer Bühne steht. Und zwar, der erste Moment war, halt einfach das Reinkommen auf die Bühne, weil unser Schlagzeuger, der liebe Alex, der Alex Holzbart, er ist so ein bayerischer Typ halt und der ist halt schon, hat schon viel große Bühnen gespielt und dann saßen wir im Backstage-Bereich und hat er die ganze Zeit gemeint, ja, ach, freitags 4 Uhr, da kommt doch keiner, das wird voll langweilig, ist doch keiner da, es sind doch Leute am Arbeiten, freitags 4 Uhr, blablabla. Und dann stehen wir hinter der Bühne und es läuft das Intro und wir haben nicht gesehen, wie viele Leute jetzt wirklich da sind und wir sind auch nicht während dem Intro auf die Bühne gegangen, sondern das Intro ist vorbeigegangen, das Schlagzeuger hat eingezählt und dann rannten wir halt mit dem ersten Riff quasi raus und du rennst quasi da raus und dann stehen da 3000 Menschen vor dir. Das ist halt, das ist ein Moment, ich konnte halt nicht mehr aufhören zu grinsen, so, weil das halt 3000 Leute, die dann jubeln und freuen und richtig abgehen, das ist schon ein Moment, boah, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, diesen Moment, wenn du da rausrennst und du hast dann diese Menge an Leute, das ist so, so muss sich Aragorn gefühlt haben, als das schwarze Tor zu marschiert ist oder so.
Oh Gott.
Nee, ja, das war der schöne Moment. Der Horrormoment war dann, als wir die Songs so durchgegangen sind, und so ab der letzten Drittel von der Setlist wurde ein Songname angekündigt vom Sänger. Also ey, jetzt kommt der und der Song, der hieß Knight Rider of Doom. Ach, geiler Titel.
Knight Rider of Doom.
Und ja, da zerfiel es mir in meinem Gesicht. Ich bin einmal komplett eingefroren. Mir ging der Kackstift. Die Nervosität ging richtig hoch, weil ich vergessen habe, diesen Song zu üben. So, und vergessen habe, diesen Song vorzubereiten, beziehungsweise es nicht wusste, dass der Song jetzt doch in der Setlist drin ist, weil in den WhatsApp-Nachrichten, die wir in unserer Gruppe hatten, war mein allerletzter Stand, hey, okay, der Song fliegt raus und dann habe ich den auch nicht mehr vorbereitet. Ich habe das letzte Mal vor einem halben Jahr gespielt, im Dezember, und ich habe diese Nachricht, wo es drin stand, na, der ist doch drin, irgendwie übersehen. Und da ist es mir echt, das fängt mit einem ziemlich schnellen Riff an, mit einem ziemlich so einen Open A-String-Riff, Riff, und das, da habe ich erstmal nur einfach nur leere A-Seite gespielt, weil ich gemerkt habe, okay, A-Seite ist der Grundton, und dann bin ich da erstmal safe, und dann musste ich erstmal auf den Schock so, wait, Moment, was geht hier gerade ab? Okay, dann irgendwie durch mich dann wieder erinnert an die Strophe, an den Chorus. Der Chorus ist zum Glück relativ einfach, aber das Solo ist tatsächlich relativ komplex. Es fängt mit einer sehr markanten Melodie an und geht dann halt wirklich in so Chordsubstitutions, Arpeggios, neoklassische Dinger über. Das ist nicht ohne, was da drin ist. Und dann habe ich in dem letzten Chorus von dem Solo mich so hart versucht zu erinnern. Scheiße, okay, irgendwas D-Moll. Okay, es fängt mit der Quinte an, dann geht's auf den Grundton, dann geht's das Arpeggio, alles schnell irgendwie versucht abzurufen. Und es hat dann irgendwie funktioniert. Natürlich nicht ultra geil. Und ich habe dann auch, ich habe vergessen, dass der zweite Chorus auch eine kleine Terz höher ist und spiele anstatt erstmal schön das D, spiele ich schön andersrum. Anstatt das D spiele ich schön das H und hau halt erstmal voll daneben quasi. Und merkst du nicht, weil wir haben uns halt auch nicht gut gehört auf der Bühne, leider Gottes. Das war ein bisschen von deiner Organisator gehabt, ne? Vom Nee, wir benutzen da ja kein In-Ear.
Ach so, okay.
Beziehungsweise okay. Noch nicht. Also, weil wie gesagt, das war jetzt nur die zweite Show dafür. In-Ear lohnt sich ja erst richtig, wenn du weißt, okay, ja, da wird viel passieren. Und da wird ja auch mehr passieren im September. Aber die meisten von denen sind ja eh so oldschool, dass die halt gar kein In-Ear, also die benutzen eigentlich kein In-Ear. Aber ich würde ganz gerne das reinbringen, ja. Nee, aber ja, habe ich mich durchgehandelt. Und dann habe ich mir echt gedacht, innerlich, so, das ist jetzt ein Aufruf an all die Zuhörer da draußen. Meine Fresse, was ein Glück, habe ich meine Basic-Techniken geübt. Meine Fresse, was ein Glück, habe ich meine Musiktheorie geübt. Weil das war echt der Moment, wo das mir den Arsch gerettet hat so ein bisschen. Dass ich mich ganz schnell erinnern konnte, okay, die Tonleiter, die und die Noten können für die Melodie nur richtig sein. Dann geht's auf die Dominante. Die Dominante von D ist das und das. Also mein Appell hier wieder an die Leute, übt eure Theorie, übt eure Basic-Technik, weil in so einer Situation hat mir das echt den Arsch gerettet, so. Weil ich meine, was sind die Alternativen? Klar, die Alternative ist halt, du fakest, dass irgendwas in dem Instrument nicht funktioniert und gehst dann hinter die Bühne oder so. Oder stellst dich halt auf stumm und tust so, als ob du mitspielen würdest. Aber das ist halt ja auch alles nicht, ist ja nicht geil. So.
Nee,
ist nicht so geil. Nee. Aber sonst war es eine Mega-Show.
Also hast du es trotzdem genagelt, das ist doch geil.
Ja, genagelt nicht, aber ich habe gehört von Leuten aus dem Publikum, dass keiner gemerkt hat. Und das ist ja die Hauptsache.
Perfekt.
Das ist ja die Hauptsache. Ja, das ist ja wirklich das Beste. Aber sonst geile Show. Und ich habe tatsächlich, dann fangen wir auch mit Paul Gilbert an, an unsere Zuhörer, wirklich ganz versprochen. Aber ich habe noch gestern eine ganz interessante Gear-Erfahrung erlebt oder soundliche Erfahrung erlebt. Das ist ja auch mal ganz interessant für unsere Zuhörer, aber daraus eine eigene Folge zu machen, ist ein bisschen schwierig. Und zwar war ich gestern auf einem Konzert von meinem Bruder und mein Bruder hat früher auch viel Gitarre gehört, hört auch diesen Podcast hier ab und an. Und er hat Gitarre gespielt und spielt jetzt Bass in der progressiven Rockband. Cool. Und das hat mich, ich habe die vorher noch nie gehört und ich habe auch meinen Bruder seit 15 Jahren nicht mehr auf der Bühne gesehen. Und das hatte mich sehr, sehr positiv überrascht, weil die Musik echt gut war. Also ich habe denen auch danach gesagt, Leute, ihr müsst da mehr auf Platte und so bringen, weil so war so richtig Boxbeard, Pink Floyd-mäßige nice. Genesis, so in die Richtung. Und richtig, richtig gut. Und auch klang auch gut, obwohl es in der Kirche war. Und eine Kirche ist immer der Hass für jeden Musiker, weil du hast so viel Hall und so viel Raum, den du nicht kontrollieren kannst. Aber ey, das Schlagzeug hat schön leise gespielt und die Gitarristin, die ältere, die dort war, mein Gott, die hatte einen guten Ton. Einen richtig guten Ton. Also richtig Pink Floyd, David Gilmour mäßig. Und dann bin ich danach auch hingegangen, hab gesagt, hey, cooler Sound. Und hab mal geguckt, was die gespielt hat. Und dann hat sie Kemper gespielt. Kemper, also Gitarre war so ein Strat-mäßiger, aber das hat die selber zusammengebaut. Aber auch dort hat sie was gesagt, was der Fabian hier schon lange, lange predigt, dass das Wichtigste ist, dass du qualitativ guten Hals hast, dass der Hals so viel ausmacht für den Sound, wenn du dir eine Gitarre selber zusammenbastelst oder zusammenbaust, wie wichtig dieser Hals ist. Ist ja auch etwas, was Fabian ja auch hier öfters predigt.
Ja, ja, der Hals, der gute Hals.
Ja. Der gute Hals.
Den musst du strecken.
Da war Kemper und mit diesem, wie heißt der, Michael Britt?
Michael Britt, ja. Ja, das sind ja die, die Klassiker, genau. Ne?
Ja. Aber was auch viel ausgemacht hat, das hat sie auch gesagt, war, dass sie mit dem Kemper nochmal in eine Engel-Endstufe gegangen ist, eine Röhren-Endstufe.
Ja, okay.
Das ist auch und etwas, was mir der Henning Pauli mal erzählt hat. Genau, und dann über eine normale Box. Der Henning Pauli hat mir auch mal erzählt, wie viel du noch aus deinem digitalen Kram rausholen kannst an Dynamik, wenn du noch in eine richtige Endstufe reingehst. So.
Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste, die richtige Gitarrenbox, die ist wichtig. Der Gitarrenspeaker, der macht's.
Ja, es war, glaube ich, so ein Vintage-Speaker, der da war, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte. Irgendwas
völlig,
Altes. Das
sah völlig alt und verranzt aus. Ja, völlig wurscht, aber so ein echtes Cabinet ist halt immer geiler. Es klingt einfach organischer, auch auf der Bühne, weil der alles nach vorne strahlt. Und wenn du jetzt über die PA-Gitarre hörst, ist nett, aber es ist halt nicht derselbe Wumms.
Genau, hat sie auch gesagt. Die haben das zuerst über die PA laufen lassen, aber sie haben sich dann doch fürs Cabinet entschieden, weil halt einfach eine PA auch nicht die Charakteristik hat für eine, für so, vor allem für so Musik, weißt du, wo du dann doch viel Raum in deinem Sound auch brauchst und viel Platz brauchst. So. Gut. So viel zu unserem Wochenende. Jetzt haben
das
wir
war's. Schon die Zeit, bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
Tschüss. So, Paul Gilbert ist toll. Macht's gut. Nein, ja, aber jetzt haben wir ja genug gemacht. Genug auch gesprochen, damit auch wieder keiner meckern kann, dass wir zu wenig machen. Kommen wir zu Paul Gilbert und kommen wir zu meiner eigentlichen Einstiegsfrage. Wir fangen da mal mit Robin an. Robin, wie war denn dein Erstkontakt mit Paul Gilbert?
Tja, eigentlich erst sehr, sehr spät, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe.
Halt hat so sie dich zu Paul Gilbert gebracht?
Oder ja, tatsächlich. Vorher war Petrucci-Fan. Bis ich Paul Gilbert dann gehört habe. Nee, die ist totaler Mr. Big-Fan und dann hat sie gesagt, oh, du musst ja Paul Gilbert anhören. Ich so, ah, Mr. Big, ah, das ist doch alles hier so, weiß nicht, Schluffi-Musik so, ne? Und
was?
Habe ich mal das ganze Album gehört. Ja, damals kannte ich nur To Be With You und Just Take My Heart, ne? Und dann habe ich mir das angehört und dachte so, oh mein Gott, der Mann ist extrem kreativ in dem, was er tut. Und dann habe ich die alten Racer X-Sachen gehört und dann war es getan. Ne? Da war Petrucci für mich halt einfach nur noch Nummer zwei, muss ich ehrlich sagen. Aber eigentlich, aber eigentlich teilen die sich irgendwie den ersten Platz bei mir.
Cool. Fabian, wie war es bei dir?
Bei mir war das tatsächlich so, wie lange habe ich da gespielt? Vielleicht 2-3 Jahre und von meiner Schwester, ein Freund, der hat auch irgendwie Gitarre gespielt und der hatte mal so eine Kassette da gelassen. Damals waren da noch Kassetten in. Und da habe ich mir die einfach mal genommen und in Walkman gesteckt. Walkman, auch geil. Und da waren so zig, es war irgendwie so ein Gitarrensampler. Ich weiß nicht, Guitars of the Universe oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. So ein Sampler, wo auch zig andere drauf waren. Und da war unter anderem irgendwas, ich weiß leider den Titel nicht mehr, aber von Racer X drauf. Und da habe ich mir gedacht, oh wow, krass, das klingt ja gigantisch. Was ist das oder wer ist das? Und da habe ich irgendwie rausgefunden, dass das Paul Gilbert ist. Ja, und dann durch den Gitarrenunterricht und witzigerweise auch durch Peter Fischers Rock Guitar Secrets Weil der hat auch so eine Sektion gehabt.
Stimmt, das letzte
gehabt.
Kapitel. Das, ja, genau. Das letzte Kapitel vom Rocky Tar, nee, vom Masters of Rocky Tar, da war es das letzte Kapitel. Beim Rocky Tar
Secret so.
Weiß ich es jetzt gerade nicht. Das habe ich nie gehabt, das
Rocky Tar Secrets. Irgendwo so in dem Bereich. Ja, dann habe ich Mr. Big entdeckt und so ging es dann weiter. Und seitdem bin ich ein Riesenfan. Mhm. Und von dem Paule.
Es war bei mir nämlich sehr, sehr ähnlich. Das ist auch zuerst das Masters of Rock Guitar von Peter Fischer hat mich halt eben sehr beeinflusst. Und da habe ich halt auch, Paul Gilbert ist da halt das letzte Kapitel. Und da stehen dann halt als Licks auch schon diese Paul Gilbert, diese String Skip Arpeggios drin, die er gerne spielt. Und so ein paar Picking-Läufe, die er gerne spielt. Und das hat mich halt damals einfach nur geflasht, weil das sah halt einfach cool aus. Ich meine, ich konnte es ja nicht hören, weil ich glaube, ich hatte die Version, wo keine CD mit dabei war. Ich glaube, das Buch habe ich mir legal erworben. Das ist nicht so wie Divo Guitar.
Nicht runtergeladen.
Habe ich mir legal erworben. ich glaube, ich hatte aber nicht die Version mit CD dabei. Da gab es aber bestimmt auch eine. Und ich fand, das sah einfach so faszinierend aus. So die Noten und die Sprünge und wie das alles so viel war und Sextolen. Und ach, das hat mich damals schon sehr, sehr geflasht. Und dann habe ich auch eine CD bekommen mit so allmöglichen, in den 2000ern, allmöglichen Gitarrenvideos drauf. Weißt du, da war so, keine Ahnung, was, For the Love of God von Vai drauf, das Video, und so ein paar Live-Aufnahmen, wo Vai bei irgendeiner Saturday Night Show irgendwie gespielt hat. Da waren so zwei Typen drauf, die haben das so ein bisschen Comedy-mäßig betrieben. Der eine war so mit verkleidet wie eine Biene und der andere hatte so einen Cowboy-Hut an und so. Und die haben so Shred-Gitarre Klassik-Humor-Dinger was gemacht, also das, was heutzutage ein Bradley Hall oder so macht, das haben die damals in den 2000ern schon gemacht. Und da war halt auch eben das Intro von Paul Gilberts Intense Rock 2 drauf. Ah, noch nicht eins, geil. Aber zwei. Mhm. Und das ist eben der Song Down to Mexico.
Genau.
Und das bestätigt auch die Eingangsfrage an Robin, weil da kommt Paolo Gilberto her von diesem Intro-Video. Ja. Weil da steht er mit so Mexikanern, wie heißt diese Musikrichtung nochmal? Aber mit dieser typisch mexikanischen Band und spielt da halt so ein paar Licks und die rufen halt den Paolo Gilberto.
Jetzt, wo du es sagst.
Ja. Und aber dann, klar, kam Racer X, das war halt auch erstmal super geil. So ein paar Mr. Big Sachen, gab es ein paar Dinger, die ich ganz nice fand, aber war dann auch nicht, ging nicht mehr so in meine Richtung. Aber dann war ich tatsächlich erstmal eine Zeit lang sehr, sehr enttäuscht von ihm, als ich die Sachen aus den 90ern gehört habe. Erstmal, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wie gesagt. Aber also als 14-Jähriger, wenn du Racer X hörst, und fängst dann an, Alligator Farm zu hören oder Burning Orgel, dann denkst du dir erstmal, what the fuck ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja gar kein Neoclassical Shred mehr. Wie gesagt, mittlerweile, Meinung geändert, werden wir gleich auch, wenn wir mal in die einzelnen Epochen reintauchen, ein bisschen genauer drüber sprechen, was sich da verändert hat beim Paul. Aber wie gesagt, als 12-jähriger Bub oder 13 oder 14, fand man das halt erstmal, wenn man vorher, wie gesagt, Racer X abgefeiert hat, das ist mal langweilig. Aber gehen wir mal in die einzelnen Epochen rein und so in das Leben von Paul Gilbert. Robin, du hast es ja gerade schon angesprochen, vielleicht kannst du es ja weiter fortführen und kurz mal sagen, wo er herkommt, wann er geboren wurde und wie so sein erster Werdegang war.
Ah, das ist eine gute Frage, ne? Also ich meine, er kommt aus Illinois, USA. Und ist, meine ich, 66 geboren, ne? Also ist halt schon was älter mittlerweile.
Ja, geht auf die 60
eigentlich
zu.
Paul Brandon Gilbert, also. That's it.
Mhm. Er hat auch relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, ne?
Also genau, der hat früh angefangen. 5, 6, und ich glaube, von seinem Onkel hat er das, glaube ich, gelernt, ne? Der hatte auch ein Album mit seinem Onkel aufgenommen, das ist auch ziemlich cool.
Das kam später, ja. Oh, okay. Lustige ist, dass er ja
deutlich später,
als er angefangen hat, alles mit Aufschlägen gespielt hat, ne?
Ja,
das ist auch so eine lustige Side-Story.
Er ist aber auch der Upstroke-Master, das muss man mal sagen.
Ja, du, wenn du das irgendwie vorher zwei, drei Jahre so durchziehst. Ja, wenn du das zwei, drei Jahre so durchziehst und perfektionierst und nichts anderes kennst und erstmal denkst, warum spielen denn alle Abschläge?
Ja.
Das hat er irgendwann
ist
aber geändert.
Macht viel, ja.
Ja.
Nee, aber das ist so
natürlich irgendwann geändert.
Ja, der geht auf die 60 zu, das ist echt krass, ne? Wie schnell die Zeit vergeht, so.
Ja, das stimmt. Ich meine, okay, Paul Gilbert ist dann wahrscheinlich den meisten halt eben in, ich sag mal, auf die Szene reingekommen in den 80ern durch Mike Varney, so wie die meisten Leute ja in der Zeit. Und das war auch damals ganz klassisch. Mike Varney hatte ja, also Mike Varney ist ein Produzent gewesen aus den 80ern, für die, die es nicht wissen, der das Shrapnel Record Label gegründet hatte. Einer der wichtigsten Label für unsere Kultur und für unsere Liebe der schnellen, aggressiven Shred-Gitarre. Wir haben da mal eine komplette Podcast-Folge mit dem Christian Münzner drüber gemacht, kann man nur empfehlen, sich mal reinzuhören. Und da hatte er dann im Guitar Player Magazine, hatte halt eine Kolumne gehabt, der Mike Varney, wo er halt eben gesucht hat nach den nächsten Youngster-Gitarristen und Leute konnten halt denn ich sag mal Demos hinschicken und solche Geschichten. Und da
das,
hat
er noch alte Paul Gilbert mal
das quasi alte. Genau, das ist ja. Was ein bisschen noch mehr ausselektiert dann wurde, nicht jeder irgendwie was machen konnte, aber Prinzip so, ja. Und dann hat Paul Gilbert da was halt im frühen Alter hingeschickt und hat halt im frühen Alter auch schon Mike Varney sehr, 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 sehr inspiriert oder sehr, sehr, ich sag mal, weggehauen mit der Technik, die er damals hatte. Und das ist auch etwas, was man Paul Gilbert sehr, sehr, ich sag mal, sagen muss, der hatte sehr früh, glaube ich, in seinem Spiel eine sehr krasse Technik, eine sehr gute Technik. Also das ist ein Mensch, wo ich mir denke, boah, der Glückspilz, dass der, glaube ich, von vornherein ganz viele Dinge, was Haltung und so angeht, was linke Hand, rechte Hand Haltung angeht, sehr, sehr richtig gemacht hat. Also auf die Technik per se können wir später nochmal ein bisschen eingehen, aber ich glaube, von vornherein, du spielst nicht so, wenn du erstmal, so wie ich in meinem Fall zum Beispiel, erstmal Spektrum ganz anders hältst und oder
er das ja auch gemacht hat am Anfang,
mit der linken Hand nicht weiß, was du machen musst.
Das ist ja auch
krasse. Ist das so?
Ja, der hat vorher auch diesen komischen, ach, wie heißt dieser
Grip? Mit den drei Fingern?
Ja, und auch so nach oben.
Was Pat Metheny auch quasi macht. Ach, das ist der Daumen so durch, durchdrückt, oder wie, der Bananengrip. Manchmal hält er ja auch noch das Spektrum ein bisschen anders, aber mittlerweile hat er aber auch eine relativ normale Haltung, auf alle Fälle. Gerade so wird dann, wie gesagt, ab und an geht er auf das Drei-Finger-Ding über, aber sonst hat er ja eigentlich auch immer die Standardhaltung, wie es sich doch gehört hier für den guten Gitarristen. Dann in den 80ern ging das recht schnell mit ihm, dass er dann schnell am GIT in Los Angeles studiert hat erstmal. Und während dem Studium halt auch, glaube ich, alles so umgehauen hat, dass er unterrichtet. Dann fing es halt an mit,
Der war, glaube ich, mit 17 auch schon Dozent da, ne?
Genau,
der war sehr früh Dozent. Genau. Ja. Hat er sich mit Coverbands so ein bisschen über Wasser gehalten und dann zusätzlich noch am GIT unterrichtet.
Ja, der hat noch die guten Zeiten des GIT miterlebt.
Bis zu den 2000ern ging das ja noch, ja. Und dann fing es halt ja an mit Racer X. Dann hat er ja da, glaube ich, seine Bandkollegen alle soweit mit kennengelernt. Und dann ging es durch Mark Varney auch dann als Produzent an das erste Album von Racer X mit dem Namen Street Lethal, was ein grandioses Album ist. Was aber auch, wo Paul Gilbert auch schon gezeigt hat, so ein bisschen in meinem Interview. Weil es gibt eine sehr schöne Reihe von Paul Gilbert auf YouTube, die heißt Scarified. Da geht er auch selber durch seine Karriere mal so durch, videotechnisch, und erzählt mal dem Video über das und dem Video über das und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob er es da in einem Video sagt, aber ich habe auf alle Fälle auch schon mal gehört, dass er zum Beispiel damals schon nicht ganz so happy war mit dem, was Mike Varney von ihm wollte. Weil Mike Varney halt wollte, dass er halt wirklich das Shred-Wunderkind halt zeigt. Und ich meine, es fängt ja mit Frenzy an und Frenzy ist ja einfach nur
Ultra-Shred die ganze Zeit.
die ersten 20 Sekunden Riff und dann ist 2 Minuten lang ein Shred-Solo. Und da war ja auch erstmal so, okay, was, ich soll ein Album eröffnen mit einem Shred-Solo? Und Mike Varney, meine ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war halt so, Van Halen, Eruption, wir brauchen so einen ähnlichen Effekt und wir fangen das Album direkt mit 3 Minuten Geschredder an. Aber es ist auch, muss man dazu sagen, ich habe es gestern erst nochmal gehört, ich kann mich nicht beschweren, ich finde super geiles Shredding.
Muss ja mal überlegen, wie jung er da noch war, ne? Also,
ja, klar.
Was da noch für eine Entwicklung danach kommt, ne?
Ja, das natürlich. Das ist
total, total krass eigentlich. Also.
86, da war er gerade 20.
Eben.
Und Ja, aber ich persönlich finde das Album generell super, super geil. Wie gesagt, Frenzy sind geile Soli. Ich habe auch früher immer gedacht, das sind zwei Gitarristen oder mehr Gitarristen.
Aber war nicht der Bruce damit bei?
Was? Ja, eben nicht. Das ist das okay. Interessante. Auf dem ersten Album ist wirklich nur Paul Gilbert. Bruce Bulliard kam erst ab dem nächsten Album mit dazu.
Ach so, okay.
Und was halt bei Frenzy ist, der hat halt dann immer mal wieder Cuts drin. Also es ist kein Solo, was durchgängig ist. Du hörst obvious Cuts dazwischen, weil halt sich der Ton sehr stark auf einmal verändert von der Gitarre. Wie als ob er quasi fast einen anderen Amp spielen würde oder so. Oder eine andere Gitarre dann genutzt hätte für die nächste Passage. Aber dennoch sehr geil. Und ich finde, das ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingssoli von Paul Gilbert auf diesem Album drauf. Und das ist direkt das Solo vom zweiten Song und vom namensgebenden Song, dem Street Lethal, wo wir mal jetzt ganz schnell kurz reinhören können. Das schneide ich gleich. Was ich halt an dem Solo super, super geil finde und echt liebe, ist halt wirklich die Dynamik und die Energie. Das zeigt halt, wie du mit viel Noten viel Energie und viel Emotion auch zeigen kannst. Weil das Solo ist halt einfach nur Mittelfinger hoch, in your face, Rebellion. Das sind so die Emotionen, die ich damit verspüre und halt viel, viel Energie. Das ist das Solo, was mir damals gezeigt hat. Pausen sind überbewertet. Mehr ist mehr. Nee, also das Solo liebe ich, seitdem ich 14, 15 bin. Das ist nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingssoli. Ich habe es auch schon 2-3 Mal gecovert. Ich würde aber ganz gerne, als ich gestern nochmal gehört habe, dachte ich mir, ich würde ganz gerne nochmal rangehen und das auch nochmal vom Aspekt der Dynamik lernen, weil ich finde, Paul bringt da auch was rein, was mich ja aktuell auch sehr beschäftigt ist, die Dynamik im Picking. Die Wechsel zwischen dem leichten Anschlag und, vielleicht können wir später noch drüber reden, den sehr harten Anschlag, den er da reinbringt. Weil du hast halt einfach sein Pick-Attack dort sehr stark. Aber halt eben, wie er damit in seinen Läufen spielt und wie er mit dieser Dynamik spielt, finde ich, ist absolutes
Bilderbuch. Das hörst du ja auch in den Lehrvideos, ne, als sie rauskamen. Das ist auch immer so geil, dass er irgend so einen brachialen Drecksound nimmt, aber trotzdem halt damit super geil abledert und man hört halt diese Dynamik auch in seinem Spiel.
Er spielt sehr, sehr perkussiv, auch sehr taktorientiert, finde ich. Ja. Also das merkst du halt, dass er bestimmte Töne bestimmt mehr Attack gibt und dadurch halt so eine Art Rhythmik reinbringt. Das finde ich abgefahren. Und das kann er extrem gut. Ne?
Finde ich auch sehr geil. Sehr perkussiv, sehr rhythmisch.
Er hat ja auch mal Schlagzeug gespielt, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Ding.
Ich meine, er macht er live manchmal auch noch. Da wechseln die einmal durch.
Dadurch, dass er halt so perkussiv und so rhythmisch und so in dem Takt, wie du es gerade gesagt hast, Robin, spielst, ist es halt auch einfacher zu lernen und zu verstehen, weil er halt wirklich sehr genau die 16-Triolen spielt und das wirklich auch sehr auf diese, er ist sehr sequenzbasiert, zu der Zeit noch damals.
Ja, voll.
Später hat sich das ein bisschen geändert, aber zu der Zeit sind seine Soli sehr sequenzbasiert. Und was ich glaube, mich dann auch dazu führt, zu dem nächsten Punkt führt, bevor das zweite Album rauskommt, ist das sogar schon passiert, nämlich sein erstes Lehrvideo, Intense Rock 1.
Ja, das mit dem Kaninchen.
Lass uns doch mal kurz darüber reden, das mit dem Kaninchen. Ja. Genau. Habt ihr das gesehen?
Ja, klar. Hunderte Mal.
Schon länger her.
Du, Robin?
Schon länger her. Habe ich hunderte Mal gesehen.
Ja. Hatte ich auch früher war einer der Videokassetten, die ich sogar besessen habe. Auch wenn das nicht mehr in meiner Zeit war, aber es ist nach wie vor, finde ich, einer der, für unsere Shred Generation, einer der wichtigsten Lehr-DVDs, die es so gibt, vom Einfluss her, ja. Jetzt aus pädagogischer Sicht gibt's schon ein paar Dinge zu, also ich meine, da hat er ja auch selber in seinem zweiten Video auch gesagt, gibt's ein paar Dinge, die man ein bisschen berücksichtigen muss, die man einfach im Hinterkopf haben muss, wenn man sich so ein Video anschaut, weil das Video, ich finde, das ist sehr geil, um zu lernen, wo die Reise hingehen kann, wo es klanglich hingehen kann. Weil gerade das Intro-Solo davon, ich habe es vor einem Monat oder so auch nochmal gelernt, zeigt halt einfach, was man für geile Licks und Lines spielen kann, wenn man halt in diesen Sequenzmäßigen denkt und auch wieder dort, wie viel Dynamik man reinbringt. Aber er spricht nicht wirklich über diese Punkte wie Dynamik und Artikulation. Das macht er erst mit seinem zweiten Video. Das hat er da auch ein bisschen aufgeräumt, dass ihm das im ersten Video ein bisschen gefehlt hat, weil inhaltlich ist das erste Video, kann man das eigentlich sehr einfach runterbrechen auf vor allem das erste Drittel. Ich hab's vor kurzem nochmal komplett gesehen, weil ich für mein Patreon da mal was machen wollte. Das erste Drittel kannst du runterbrechen auf 3 Licks, auf 3 Patterns. Diese klassischen Paul Gilbert Licks, die 3, die ich sag mal gibt, also das eine ist jetzt bin ich kurz am überlegen, nee, ich schnapp mal kurz die Gitarre, ich kann sie zwar nicht verzerren, weil das geht mit der aktuellen Mikrofonierung nicht, aber vielleicht hört man dann zumindest so ein bisschen, was ich meine, von den Zuhörern da draußen. Der erste Lick ist halt das ganz klassische nein, ich schmeiß mein Mikrofon.
Oh je.
Das ist nicht das Lied, was ich meine. Warte, ich mach's sogar noch.
Vorsicht!
Ich fällt's noch. Das fällt nochmal. Oh oh.
Noch mehr. Ach, was hält das aus? Das gute Schuhe-Mikrofon ist ja robust gebaut. Die halten das aus. Also das erste Lied ist das ganz klassische 6-Noten-Lick, wo du 3 Noten auf der H-Seite hast und 1 Note auf der E-Seite. Das zweite Lick, was man runterbrechen kann, ist ein ganz berühmtes Upward-Pick-Slanting, Skalenlauf-Lick. Und das dritte Lick war, meine ich, dieses ganz klassische 3-Note-Per-String. Ich nenne es immer 3-1-2-3-2-1-Pattern. Diese Geschichte. Und er macht halt viel aus Kombination mit dem Lick. Das heißt, er zeigt halt viel, okay, ihr könnt das Lick so kombinieren, ihr könnt das Lick so kombinieren. Aber im Prinzip kann man das runterbrechen auf die Licks. Dann gibt's so am Ende gibt's noch eine Arpeggio-Section. Das ist schon ein bisschen mehr advanced. Aber ich glaube, so dieses erste Drittel, vor allem diese Licks, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr vor allem prägend für uns. Und
genau, ihm fehlt ja auch ein bisschen die Erfahrung, ne, sag ich mal. Deswegen ist wahrscheinlich auch in dem ersten Lehrwerk, du merkst ja hier, wenn man dann ja, in die Zukunft natürlich. Kommt, ich meine, dass er war damals, wie alt ist ja jung.
Ich meine, wie alt war der da? Das ist jetzt auch nicht gar nicht groß als Kritik gemeint, man muss das halt nur im Hinterkopf haben.
Klar.
Dass noch mehr dazu gehört, so eine Technik zu erarbeiten, als einfach nur eben die Licks zu lernen. Und das ist nämlich ein Fehler, den ich ja früher auch gemacht habe, einfach nur sich diese Licks drauf zu schaffen, aber nicht noch ein bisschen genauer hinter die Technik zu gucken, was wir ja in der heutigen Pädagogik haben, wo wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber gesprochen haben, mit dem lieben Nico Schniemann. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses erste Drittel, da würde ich sagen, das ist ein Must-Have, sich mal anzuschauen. Und gerade wenn man so ein bisschen in die Shred-Richtung gehen will, sich diese Licks drauf zu schaffen, weil das sind halt dann doch am Ende auch Basic-Licks, die wirklich, wirklich essentiell sind, um eine coole Technik oder wirklich auch einem helfen können, um eine gute Technik heranzukriegen. Aber ich finde, das Video zeigt auch, Fabian hat es vorhin ja kurz angesprochen, zeigt auch sehr gut den Humor halt einfach, den Paul Gilbert hat. Und das finde ich ist so ein Stellenwert von Paul. Das ist halt einfach mit am geilsten an ihm. Einfach der Typ
an und sympathischer sich, Typ.
Ein mega sympathischer Typ, mega bodenständig, super nice. Und dort, da macht er halt so Jokes, wie dass er einen Lick zeigen will und dann zieht er halt einen Hasen hinter der Gitarre hervor, wie so ein Zaubertrick und so. Und das ist schon sehr cool gemacht. Ich freue mich total. Ich kann hier auch mal noch kurz Werbung machen. Am 24. Mai findet das Albinus Guitar Festival statt in guten Städten. Da wird auch Paul mit dabei sein. Neben Paul ist auch Martin, Tom, aber auch ich bin da am Start und ich gebe einen kleinen freien Umsonst-Workshop über Gitarrentechnik und richtiges Lernen. Kommt auf alle Fälle rum. Und da bin ich sehr gespannt, weil wir gerade am Organisieren sind, dass ich ein Interview mit Paul haben kann für meinen YouTube-Kanal.
Nice.
Und das wäre halt sehr geil. Und ich habe ein paar Fragen. Ich hätte ein paar Fragen an ihm. Die, glaube ich, auch noch nicht so oft jemand ihm gestellt hat. Und ich habe mein Maßband natürlich dabei, weil ich unbedingt wissen will, wie groß sind seine Finger wirklich.
Ja, ich glaube, die sind ziemlich groß.
Ja. Das ist das, was man immer hört. Ich glaube es auch. Er hat auch, glaube ich, ziemlich lange Arme. Das ist natürlich auch etwas, was ein Vorteil sein kann. Aber ich will's dann einfach mal Relation wissen. Die Relation unterhalb von den Fingern. Das ist echt so das, was mich da in meiner Forschung interessiert.
Ja. Soll ich die Kamera halten?
Da könnte man natürlich was machen, Robin. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit schüttelst und wegen Aufregung oder vergisst auf Aufnahme zu drücken oder so.
Ich meine, Paul Gilbert ist echt mein Held, ne? Also.
Das wird, glaube ich, cool. Da freue ich mich auf das Wochenende. Also hier in diesem Sinne, 24. Mai, Ibanez Guitar Festival kommt rum. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt es komplett auf YouTube, das Intense Rock 1. Also generell diese ganzen alten REH, Starlicks, Whatever-Videos gibt es alle auf YouTube. Könnt ihr euch das alle angucken. Weil ich glaube, rankommen an sowas ist heutzutage sehr schwer und sehr teuer. Und ich glaube, Paul kriegt da eh keinen Cent mehr von. Also
wahrscheinlich
warum?
Nicht.
Nee. Warum sich das holen? Gut, aber gehen wir mal weiter. Ich meine, okay, dann kommt Racer X, das zweite Album auch noch, mit halt dann den Klassikern, wovon man Racer X ja auch kennt. Hier Scarified und so. Auch dort dann jetzt im zweiten Album Bruce Bulliard Gitarre und am Schlagzeug. Ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Racer X. Schlagzeug haben wir, warte, ich muss Racer X kurz öffnen. Ist nämlich ein Schlagzeuger, der auch dann in der Zeit in die Metal-Geschichte auf alle Fälle eingehen wird und nach Racer X oder während der Zeit sogar schon in einer der größten Metal-Bands überhaupt Schlagzeug spielt, nämlich Scott Travis, der dann bei Judas Priest gespielt hat, 1990. Und der für das berühmte Painkiller-Intro verantwortlich ist. Der hat früher bei Racer X gespielt.
Ach so, krass.
Das hat mich damals auch so als Fun Fact nebenbei. Das hat mich sehr, sehr umgehauen. Cooler, cooler Typ. Ja, und dann fingst du an mit Mr. Big. Und ich glaube, da kann der Fabian auch ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, das ist doch genau deine Zeit auch, oder? Mr. Big.
Ja, Mr. Big, 90er. Großartig.
Also oder eure liebe. Zeit, ihr beide ja.
Ja, also besonders das Album Lean to It gefällt mir richtig gut.
Da sind ja, das ist ja der Klassiker.
Für mich, ja, ist der Klassiker. Ne? Daddy Brother, Little Boy, hast du auch schon mal ein Cover gemacht, Justin?
Stimmt,
einfach geile Rocknummern.
Ohne den Drill.
Ohne den Drill, genau, sehr gut. Ja, aber kannst du dir jede Nummer von anhören und alles sind geile Nummern. Hm. Das ist jetzt kein irgendwie so, wir packen noch einen Song drauf. Und ich erinnere mich noch, das war ganz lustig, damals irgendwie, keine Ahnung, wie war ich da, so 21, und da hatte ich einen Kumpel besucht in Hannover und dann waren wir in irgendeiner Kneipe und der Besitzer war Türke. Und ich habe dann, gab es halt so eine Musikbox und da war das Album bei oder drauf und dann habe ich das angemacht. Und er sagt, ja, bitte, mach den ganzen Abend nur diese Musik. Ich mag die gern hören, aber ich darf es nicht aus religiösen Gründen. Ich darf mir das nicht aussuchen. Deswegen bitte wähl da immer wieder diese Nummer.
Oh, krass.
Und dann habe ich da die ganze Zeit Mr. Big rauf und runter laufen lassen. Das war irgendwie total lustig.
Geil.
Nee, habe ich sehr gefeiert. Das ist echt cool. Sehr gefeiert.
Also das American Rock Teil ist halt auch irgendwie, finde ich, von der Stilistik her geil. Also mal jetzt abgesehen davon, dass es halt, ist ja kein purer Metal, was die Mr. Big da macht.
Ist überhaupt kein Metal.
Nein, ne? Gar nicht.
Ja, das ist halt so American Rock, aber hat halt schon so ein paar Elemente drin und ich finde, das ist schon
vor allen Dingen auch eine geile Liveband. Ne? Geile Liveband.
Ja, eben, also wollte ich gerade sagen.
Performances, ne? Tierischer Sänger.
Man kann das halt echt geil hören halt, ne?
Also alle in der Band eigentlich.
Also ich finde
Billy Sheehan.
Ja, Billy Sheehan,
Alter. War ja schon eine Superband. Ich meine, die waren ja alle schon, ich glaube, Paul Gilbert war da auf alle Fälle der Jüngste. Billy Sheehan muss da schon in seinen 30ern auch gewesen sein, als die Band gegründet wurde. Und ich glaube, der Sänger Eric Martin ist auch schon einen Ticken älter. Ich glaube, der ist auch eher so alt wie Billy Sheehan. Mhm. Aber ich glaube, das waren halt so LA-Kids, die sich dann zusammengelegt haben und dann halt
dem Eric habe ich schon die Hand Musik geschüttelt. Haben.
Ja,
von Konzert von Paul gehört. Von Mr. Nice. Big.
Mr. Big.
Super netter Kerl ist das. Ich habe gefragt, ob ich ein Foto machen kann mit Melanie und mir und dann hat er gesagt, natürlich. So, ja, viel Spaß. Super. Ja, super. Echt super sympathisch.
Ich mag auch seine Stimme. Er hat eine super geile Rockstimme. Guter Sänger.
Echt. Ja, er kommt leider nicht mehr so hoch, ne? Das merkst du.
Oh mein Gott. Das haben die alle in dem Alter.
Singen jetzt die anderen. Aber schon ziemlich geil, ja. Ich hab den ja jetzt letztes Jahr gesehen nochmal. Das letzte Konzert hier in Deutschland.
Cool.
Ja, zweimal noch.
Also generell einfach ein klasse Album. Kann man echt mal empfehlen. Da sind auch so die Klassiker drauf, die Paul Gilbert auch immer noch spielt. Green Tinted 60s Mind. Green Tinted 60s Mind. Genau, mit dem coolen Intro. Ja. Daddy Brother, Lover, Little Boy und so weiter und so fort.
E-Seite auf F gestimmt. Nur mal so am Rande.
Bei Green Tinted 60 Mind?
Ich meine,
nein.
Da ist die...
Nein, bei dem meisten anderes.
Nein,
meisten anderen.
Ah. Nee.
Ein Song, den Melanie unbedingt immer gerne von mir hören will und ich nie gespielt habe, weil ich nicht gebacken gekriegt habe, die Seite in einem halben Ton höher zu stimmen.
Ist auch ein schönes Intro, ich weiß, was du meinst. Jetzt komme ich nicht drauf, welcher Song das ist.
Aber dann auch natürlich der Song drauf von ja, Mr. Big, ich glaube, heute immer noch sehr profitieren, nämlich To Be With You. Ich glaube, den Song, den wahrscheinlich die meisten, die irgendwie gehört haben, der Durchbruch halt, das war halt die Durchbruchnummer. Ich bin gerade überlegen, aber das war, Lean Into It war auch deren zweites Album,
ja, das war das zweite Album.
Das erste war Mr. Big.
Der erste war Mr. Big,
self-titled. Weil auf dem ersten ist
Addicted to That Rush.
Ich glaube, das war das.
Nee, das ist auch nicht auf F.
Nein, das ist Just Take My Heart, ist das tatsächlich.
Ah, Just Take My Heart, verdammt, genau. Das wollte Melanie nämlich, das war die Voraussetzung dafür, dass sie mich heiratet.
Deswegen seid ihr immer noch nicht verheiratet, oder wie?
Doch, sind wir. Aber ich hab den falschen Song, gelernt dann damals. Aber sie hat das dann trotzdem akzeptiert, Gott sei Dank.
Das ist ja nett. Ist ja nochmal gnädig gewesen.
Ich das Problem mit den falschen, Songs lernen. Das kommt mir bekannt vor. Geil. Ja. Aber ja, genau, nach dem Album Lean Into It bin ich gerade am Schauen.
Bump Ahead.
Wie ging's da? Bump Ahead, da war auch Paul Gilbert noch weiterhin mit dabei.
Da war er noch dabei, ja. Aber ich glaube dann.
Ich bin gerade nämlich auch am Schauen, weil tatsächlich sind so die Alben danach, die danach kommen. Da habe ich nie so richtig reingehört. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr die ganzen Alben, die danach so kamen, weil dann später war ja auch, wie heißt der?
Richie Kotzen.
Richie Kotzen war dann ja auch Gitarrist.
Da war auch ein Mega-Gitarrist. Ne? Der ist auch schon krass, der Richie.
Mhm. Ja, aber Mr. Big geht nur mit Paul.
Ja, ist halt ein anderer. Ne? Ist ja immer so. Ein anderer Charakter bringt, verändert. Trotzdem ist der Richie schon
eine Sau. Ja, ich sehe gerade auf dem Bump Ahead, stimmt, da ist das Wild World Cover drauf. Das ist ja damals auch sehr erfolgreich gewesen. Mhm, genau. Ja, und halt Colorado Bulldog mit, ich glaube, dem schwierigsten Intro, was Paul Gilbert je geschrieben hat, mit diesem Ultra-Stretch, den er da reinsetzt.
Stimmt.
Also, das ist definitiv nicht einfach nachzuspielen, der Colorado Bulldog. Ah, geiler Song sonst auch, wenn man das Intro, weil es so fucking schwer ist, weglässt. Mhm. Der Rest ist natürlich auch super geil. Danach so diese anderen Songs, die anderen Alben, ich guck gerade mal schnell, danach kam Hey Man und Hey Man hat schon, war auch noch mit Paul Gilbert, war auch mit Paul Gilbert schon. Und ich glaube, '97 kam dann der Bruch. Und das Get Over It von 99 war dann schon mit Richie Kotzen. Mhm. Genau.
Aber dazwischen war noch
vielleicht
ein...
Wäre vielleicht mal was man mal reinhören könnte, was man mal so ein bisschen auch checken könnte. Okay, hey, ist es denn wirklich so schlecht ohne, ich sag mal, Paul Gilbert? Ich könnte mir eher vorstellen, dass es dasselbe Effekt hatte wie mit Van Halen auch oder dasselbe Problem mit Van Halen, dass es halt einfach nicht mehr zu der Zeit gepasst hat. Dass zu der Zeit halt einfach die Leute wahrscheinlich auch nicht mehr so interessiert waren in dieser Art von Musik, vor allem durch den Grunge und so, dass das dann halt nicht mehr die Erwartung erfüllt hat, wie es mal früher war und dann auch ein Label das auch nicht mehr so sehr gepusht hat, wie früher mal auch so ein Album gepusht wurde, dann auch marketingmäßig etc. Das kann natürlich auch sein, dass das dann auch erstmal schwierig war für so eine Band. Ja.
Das Live-Album von 92 ist auch ziemlich cool. Gibt's auch ein paar Clips vom guten Paul, wie er live sein Live-Solo da spielt mit dieser. Ist auch relativ sehr bekannt eigentlich.
Generell, wollte ich gerade auch sagen. Es gibt so ein Live in Japan, irgendwo in Tokio, glaube ich.
Das,
auch. Genau. Ist es das? Ach.
Ja.
Und da gibt's auch Videos von. Und wie Paul da dieses berühmte lange Live-Solo spielt. Und da habe ich auch letztens wieder gedacht, geil. Ach, die Licks, die der da spielt, also das ist halt geil. Einmal verhaut er sich auch, aber dann fängt er das Lick nochmal neu an und du merkst nicht, eigentlich merkt man nicht, dass er sich verhaut hat und so. Da startet er einen Lick und landet auf einer falschen Note und bricht das Lick ab und startet es nochmal neu. Aber es ist halt cool gelöst. Aber auch dort wieder der Attack, den der Paul da einfach reinbringt. Ah, ich lieb's. Das ist halt der Picking-Sound. den finde ich halt so geil. That's why I have Attack, because of Paul, weißt du? Ach, weil Paul hat halt einfach, und Paul spielt mit der Attacke. Und Paul hat halt einfach echt viel Attack. So.
Ich finde es ganz lustig, weil Paul selber ja relativ dünne Plex spielt. Also ich meine,
mittlerweile. Ja,
also der hatte eine Zeit lang 0,5er gespielt.
Und ja, damals hat er dickere gespielt, ganz sicher.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber er hatte mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass er das die dünn spielt, damit er diesen Scratch über die Gitarre machen, über die Seite machen kann.
Genau.
Weil das mit anderen, mit dickeren Plecks nicht so geil geht.
Ja, die gehen schnell kaputt.
Die gehen schnell kaputt. Ganz anders. Ja.
Nee, also er hat die Signature Picks, die habe ich früher in meinen Anfangjahren auch gespielt und die sind definitiv dicker. Die sind definitiv.
Ach, die von Ibanez, ne? Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, die habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Das sind so Jazz 3 ähnliche, aber die Mini.
Obwohl er die ja nicht mag. Er mag die Jazz 3 gar nicht. Da habe ich irgendwo mal gehört.
Das kann vielleicht sein wegen der Struktur, oder nicht der Struktur, wie heißt es? Wegen dem, aus dem Spektrum gemacht ist, dem Material. Das war das, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, damals hat er auch deutlich dickere Picks gespielt. Und das würde ich gerne mal ausprobieren, ob die Dicke des Picks je nach Spieltechnik so einen großen Einfluss auf den Attack hat. Das müsste ich mal auschecken. Ich muss ja irgendwo noch dünne Picks rumfliegen haben, ob ich denselben Attack hinbekomme mit einem dünnen Pick wie mit einem dicken Pick. Weil vielleicht, wenn du halt einfach relativ viel Kraft hast oder auch eine gewisse Technik hast, kannst du auch mit einem dünnen Pick vielleicht am Ende sogar sehr viel. Also vielleicht muss das gar nichts damit zu tun haben. So, das ist das, was ich sagen möchte.
Du kannst da mal in dem Zusammenhang auch mal gucken, ob es von Belang ist, ob das Pleck glatter ist oder nicht. Weil das ist mir mal aufgefallen, nämlich wenn das glatter ist, ist der Attack nicht so stark. Also je nachdem, was du für Material auch hast. Das ist ziemlich abgefahren.
Die Oberfläche meinst du.
Genau, ich hatte nämlich letztens auch, als ich ein bisschen rumgetestet hatte, wir hatten ja wieder unseren Discord hin und her Gerede über bestimmte Feinheiten in Techniken und so. Und da habe ich auch ein bisschen rumprobiert. Und da ist mir das aufgefallen, dass halt so ein Pleck, was glatter ist, da hatte ich halt mal meine Customs genommen, die sind sehr glatt, weniger Attack haben. Was jetzt nicht schlecht ist, weil die rutschen dann halt wieder schneller.
Ich glaube, es ist auch vieles Material, ehrlich gesagt. Ja. Aber müsste man vielleicht mal wirklich austesten.
Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ne? Gerade auch, was den Winkel angeht. Du hörst dann auch mehr den Winkel raus, wie du zur Seite stehst. Das war ja unsere Diskussion im Discord, genau. Ne? Und umso glatter das ist, desto weniger Unterschied hörst du, wenn du den Winkel veränderst, ist mir aufgefallen. Aber schau dir das mal an, du bist ja Wissenschaftler. Bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
Aber was sich auf alle Fälle unsere Zuhörer anschauen sollten, ist definitiv dieses Live-Solo von Paul Gilbert, weil das lohnt sich. Ja, aber gehen wir mal von seinem Riesenerfolg Mr. Big, was ja jetzt auch so in letzter Zeit auch wieder so ein großes Ding ist. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo viel Retro ist, viel wiederkommt und so, aber dann, wie gesagt, 90ern, 2000ern halt ein bisschen abgeflacht ist. Hat er sich ja irgendwann davon getrennt und hat angefangen, seine Soloplatten zu produzieren und zu machen. Und die gingen ja streckenweise in eine ganz andere Richtung. Also deutlich, der poppiger. Das ist schon richtig teilweise Pop-Musik, die er gemacht hat.
Auch. Ich fand's punkiger.
Punkiger ist ein guter Begriff. Oder auch so streckenweise. Also man merkt, dass er aus den 60ern kommt. Man merkt, dass er ein Kind der 60er und der 70er ist. Und mit die Musik eigentlich mehr im Blut hat. Das finde ich auch so faszinierend an Paul. Es gibt dieses Video mit Anderson, diesem englischen diesem englischen Laden. Wo der Anderson einfach irgendeinen random, unbekannten Song aus den 60ern sagt, so ein Beat-Song oder so ein, Motown-Song. Und Paul kann den direkt spielen und mitsingen. Weil Paul Gilbert einfach, ich glaube, das ist eigentlich schon immer sein Herz und seine Musikrichtung. Motown, 60er Jahre, Beat-Musik, so die Richtung halt. Ich glaube, das ist eher das, wofür Renton für liebt.
Da fällt mir gerade was ein. Okay. Es gab auf YouTube auch mal so eine Serie, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, so ein japanischer, da war der mit Marty Friedman irgendwie in so einer Sendung.
Genau,
und da haben die sich gegenseitig immer so Band geil. A wie A like ACDC und B like Bee Gees. Und da haben sie da die Riffs gespielt. Und da hat man schon gemerkt, wow, der Paul hat echt unfassbares Repertoire auch. Ne?
Ich verrate nicht, wer gewinnt. Ihr müsst euch das selber angucken.
ist ein Young Guitar. Ist von Young Guitar.
Young Guitar, genau.
Und es ist super crazy. Es ist so typisch japanisch. Weißt du, irgendwelche Moderatoren, die ganze Zeit.
Genau.
Oh Gott. Und Paul und Marty sprechen japanisch. Das ist auch geil.
Stimmt. Bei Marty, der spricht ja fließend. Der wohnt ja da seit 20 Jahren.
Ja, Pauls Frau ist auch eine Japanerin.
Stimmt, die aktuelle, ja, genau. Stimmt, das sollte ich da nicht sagen. Ich habe nämlich dann damals auch von einem Freund, der am GIT Anfang der 2000er Schüler war und auch Schüler von Paul war, hat er mir mal erzählt, dass Paul in den 90ern schon mal eine Frau hatte und dass das so ein bisschen sie der Grund war, warum Paul auch sich erstmal von der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen hat. Mhm. Weil du hast in den so von den Mid-End-90ern, ja, er hat so ein paar Solo-Alben rausgebracht, aber manche davon, die erste kam zum Beispiel, glaube ich, nur in Japan raus, gar nicht in Europa oder Amerika. Flying Dog heißt die, glaube ich, die allererste Platte, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Die gibt's natürlich mittlerweile alle zu hören, aber die waren damals bis zur Burning Organ war das nicht wirklich möglich, die Paul Gilbert Solo-Albenplatten davon zu bekommen.
Doch.
Oder sehr schwer, aber die
Import,
hast du, die hast du nicht einfach so im Laden bekommen.
Nee, das ich habe viel doch. Geld dafür bezahlt.
Ja. Und dass halt, wie gesagt, er damals schon eine Frau hat und das ist wohl böse auseinandergegangen, genau. Oh, weil die Frau, mit der er jetzt zusammen ist, die auch seine, die Keyboarderin von seiner Band ist.
Genau, die Keyboarderin.
Amy heißt genau. sie, genau. Da ist er ja auch erst seit den 2000ern mit zusammen. Aber genau, gehen wir mal auf die Alben ein bisschen rein, weil ich finde die Alben mittlerweile ultra geil. Also ich finde die super, super geil. Wie gesagt, als 12-Jähriger, 13-Jähriger dachte ich mir, was ist das denn? Aber mittlerweile finde ich die super, super geil. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, weil ich auch so, you know, weißt du, illegal runtergezogen, Napster-mäßig bin ich an ein paar rangekommen. Und Alligator Farm hatte ich damals auch dann die Tabs gehabt dazu, aber die waren alle auf Japanisch. Das war ganz interessant. Dann hattest du da irgendwelche Anmerkungen zu den Noten gehabt, aber alle auf Japanisch. Aber auch dort ein paar Songs, die von dem Album sind, wo er auch Videos zugedreht hat, Individually Twisted, super lustiges Musikvideo. Muss man mal gucken, ob es das auf YouTube noch gibt. Auch cooler Song. Alligator Farm, auch cooler Song. Und dann das Spice Girls Cover, To Become One,
welches
er gemacht hat.
Das ist geil. Live ist das auch mega, wenn er das spielt. Ja. Das ist wirklich, wirklich
wo
schön.
Wo dann das Stay With Heaven Solo spielt an der in der Solo-Section, wo er so ein Medley draus macht. Ja. Das ist schon.
Ja,
schon
genau, geil. Stimmt. Stimmt. Ja.
Genial.
Gibt's ein Album, was ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm hatte? Ich habe gestern mal reingehört und dachte mir, ey, das ist super geil. Ich glaube, das hatte damals auch kaum einer auf dem Schirm, dass er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitbekommen hattet, 2002 sein Raw Blues Power Album.
Ach, mit seinem Onkel.
Das ist mit seinem Onkel.
Sein großer Einfluss.
Ja, genau, mit seinem Onkel Jimmy Kidd.
Das ist auch geil. Ja.
Das ist halt, weil der Jimmy Kidd spielt halt geil Slide-Gitarre da drauf. Was ja später für Paul Gilbert ja auch sehr von Relevanz ist. Aber geiles Album. Also hatte ich echt gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, das finde ich halt auch damals geil.
Dass
er so sehr hin und her gesprungen ist oder so für jedes Album immer so ein eigenes Konzept auch, ne? Mhm. Finde ich. Von der Stilistik her auch sehr oft und vom Songwriting. Ja. Halt so die ganzen Einflüsse verteilt, ne?
Ich weiß jetzt leider nicht, welches der Alben das war, aber er hat auch eins, da hat er mit einem anderen Sänger zusammen das gemacht, der so ein bisschen klang wie der Sänger von Queen, wie Freddie Mercury. Und da gibt es so zwei Songs drauf, die klingen echt 1:1 Freddie Mercury, bloß halt in irgendwie Metal. Ziemlich, ziemlich abgefahren. Müsste ich mal raussuchen, packe ich in die Shownotes auf jeden Fall. Auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich such's mal.
Aber
such's
mal dann das würde mich interessieren, ob das ein Solo-Album ist.
Naja. Weil
von den Solo-Alben, die ich kenne, da weiß er, dass er eigentlich immer selber gesungen hat oder halt dann bis seine Instrumentalplatten rauskam. Aber auch sowas wie Burning Organ, da hat er selber gesungen. Und danach kamen ja auch schon dann die Instrumentalplatten, die dann auch hier in Deutschland einfacher verfügbar waren. Was so der nächste, ich würde mal sagen, Bruch von der Stilistik von Paul Gilbert ist.
Ja.
Aber Burning Organ zum Beispiel ist ein Album, was ich damals noch bekommen hatte, was ich auch echt später erst sehr wertgeschätzt habe, weil das ist halt wirklich poppig, punkig. Schau mal, da sind Songs drauf, die halt 2 Minuten gehen, die 3 Minuten gehen, die wirklich poppig sind, aber das ist das Geile. Es sind halt geile Songs. Das sind halt richtig, richtig gute Songs. Auch wenn sie ein bisschen eben humoristischer sind, wie Amy is Amazing, natürlich in,
ja, stimmt,
ich glaube, an, ja, Inspiration an seiner jetzigen Frau Amy. I Feel Love, das Cover, was er da gemacht hat. Burning Organ Instrumental, super geil. Aber vor allem I Like Rock. Das,
I Like Rock.
Ja, stimmt. Genau. Und das weiß ich doch. Das war so ein enttäuschender Moment als 13-jähriger Justin, weil dieser Song fängt mit so einem geilen Neoclassical Arpeggio an, dass ich mir damals dachte, geil, mehr davon. Und dann kommt yeah, I like rock. My Religion war das, was so anfängt. Sorry. Aber auch da dachte ich mir, oh Mann, was ist das denn? Ich will doch Shredding haben. Wie gesagt, mittlerweile super geil, großer Fan. Damals absolut gar kein Fan von gewesen.
In gewissen Alter ist das so, ne? Da blendet man das aus und will dann nur was Spezielles hören.
Was ich dann aber, bevor wir auf die nächsten Instrumentalplatten reingehen, was ich da gefunden habe, waren dann eben auch die weiteren Racer X-Platten, die er dann doch noch auch gemacht
hat. Die habe ich zum Beispiel nie gehört. Kann ich nicht so sagen, leider.
Sehr schade, weil die sind sehr, sehr geil. Die habe ich auch noch mal sehr gerne gehört. Wie gesagt, Technical Difficulties war ja das erste, was er 99 dann wieder auch zusammen rausgebracht hat mit seiner Truppe, wo ja auch dann das Technical Difficulties halt eben herkommt. Aber das Superhero ist ein geiler Song. Das war auch dann eine Zeit, wo auch nur Paul Gilbert wieder an der Gitarre war. Bruce Bulliard war da nicht mit dabei.
Warum? Haben die sich irgendwie gezofft oder weißt du das zufällig?
Ich weiß ich gerade nicht.
Oder war vielleicht das so eine schwierige Persönlichkeit?
Das ist schwer zu sagen. Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Vielleicht war auch das Konzept der Band halt eigentlich immer ein Konzept von einem Gitarristen so. Aber wie gesagt, das erste Album war ja auch mit nur einem Gitarristen. Vielleicht hat sich dann Paul Gilbert halt gedacht, okay,
ja, ich gut, möchte wenn das du ganz Paul gern Gilbert so in der Band hast, dann brauchst du nicht unbedingt noch einen zweiten Gitarristen. Ne? Also, es sei denn, er ist halt wobei, was völlig sagen, anderes.
Auf der zweiten Platte, die Unisoni, die gemacht haben, das ist ja schon legendär auch heute in der Shred-Szene. Gerade so, wie gesagt, Scarified und so. Auch die Live-Platten, die sie rausgebracht haben, die Extreme Volume, Live 1 und Live 2, mit auch so Songs wie Skitscut war, die dann drauf sind und so weiter. Boah, das ist schon geil, was die da zu zweit gemacht haben. Fand ich schon fett. Aber auch nichtsdestotrotz, Superheroes ist ein super prägendes Album für mich gewesen, weil da ist halt auch Viking Kong drauf, super geiler Instrumental-Song.
Ist da nicht auch dieser Irgendwie-Rip-Off drauf?
Viking Kong ist der Irgendwie-Rip-Off.
Das ist der,
deswegen heißt der auch
so. Ja, okay, klar, Viking, ja, klar, Logo.
Ja. Aber er hat häufig mal Irgendwie-Rip-Off gemacht, weil auf dem ersten Album zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt Y-R-O und der heißt also es ist eine Abkürzung für Irgendwie-Rip-Off. Das meinst du.
Genau.
Aber Viking Kong ist auch da hatte er eigentlich damit gerechnet, dass er den Song schreibt als ein Duett mit Irgendwie, aber ich glaube, Irgendwie wollte halt damals irgendwie nicht.
Natürlich nicht.
Weil Irgendwie hatten wir ja schon gesprochen. es gibt
schon ein paar ganz
Live-Versionen, wo er, ja, stimmt. Stimmt, das ist uns letztens sehr aufgefallen, weil nur so am Rande für unsere Zuhörer da draußen, wir haben eine Umfrage, die auch immer noch läuft, die auch ein Jahr lang laufen wird, weil, wie gesagt, der dumme Justin hat ausgesehen das Jahresabo und nicht das Monatsabo geholt hat. Die Umfrage findet ihr, den Link dazu natürlich in den Shownotes. Und da könnt ihr gerne teilnehmen, wenn ihr uns noch ein bisschen mehr Inspiration oder Feedback geben wollt. Und da ist uns während dem Durchgehen der Umfrage aufgefallen, dass wir ja schon ganz am Anfang, vor 5 Jahren, fast 5 Jahren, in Let's Talk Guitar, mal eine Folge über Irgendwie Malmsteen gemacht haben und jetzt vor einem Monat oder vor 2 Monaten schon wieder eine Folge über Irgendwie Malmsteen, weil wir ganz vergessen haben, dass wir schon mal über ihn gesprochen haben.
Ja, so passiert das.
So mehrere Dinge, wo uns dann aufgefallen ist, da haben wir 2-mal drüber gesprochen.
Passiert.
Wir sind jetzt bei der 140. Folge oder so fast, deswegen, da kann das mal passieren. Absolut. Von Viking Kong gibt es ein paar ganz coole Live-Versionen, die ich ganz gerne empfehlen möchte. Eine zusammen mit Guthrie, wenn ich mich gerade nicht täusche.
Oh, tatsächlich.
Und es gibt ein sehr geiles Cover von unserem guten Freund Anton Oparin, als dieser Sack 11 Jahre alt war und übertriebenst geil spielt. Heilige Fresse. Richtig gut. Richtig
gut. Also für alle Gatekeepers anschauen.
Ja, wie gesagt, unsere Beziehung ist nicht ganz so gut ausgegangen, aber ich werde ihn immer noch verteidigen für das, was er hier uns tut, Gutes tut. So, Racer X hat er dann noch viel gemacht und dann lass uns mal kurz über die eine Live-DVD sprechen, die er rausgebracht hat. Nämlich Space Rocket, wie hieß die? Space.
Achso, Spaceship, wo er mit Marco Minnemann. Spaceship.
Genau, mit Marco Minnemann. Was ist denn da das Besondere?
So einen ziemlich geilen Song. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich kenne nur diesen Jack Hammer-Song, den finde ich ziemlich geil.
Spaceship One.
Okay. Taka, 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 taka,
Spaceship One, taka, genau.
Das ist ja, das beste Album. Das ist mein Favorit.
Ja, ist das dein Favorit?
Ja, ja.
Ach krass.
Da sind so ein paar geile Sachen drauf. Also,
das habe ich gar nicht so
einmal auf Spaceship One geben. Selber. Das ist. Ich finde es geil. Und Jack Hammer ist auch geil.
Ja, Jack Hammer
ist mal. Das ist
mega. Das mit diesem Video in diesem Astronauten.
Ich glaube, das ist
geil. Interaction ist das geilste, der geilste Song auf dem Album.
Okay,
Interaction, baby.
Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Aber das sind neue Songs, die er da unter anderem geschrieben hatte.
Das war also das
aber letzte, dann live, wo er noch live performt hat, quasi, oder wie?
Nee, das ist ein ganz normales Album.
Ach so, aber es gibt ja auch eine Live-Version davon. Es gibt ja auch das die Live-DVD davon. Ja, ja, genau. Und das Besondere an der Live-DVD ist ja, dass sie den kompletten Scheiß in diesen extrem warmen, schwitzigen Raumanzügen spielen.
Genau.
Ich glaube, danach bist du auf jeden Fall durch.
Ja. Aber Interaction, der siebte Song auf dem Album, das ist.
Okay. Ich kenne das gar nicht.
Das ist mein Favorit von dem Album. Ja.
Tatsache kenne ich das. Ich kenne jetzt auch echt nur die Live-Scheibe. Da spielt er nämlich ja auch Technical Difficulty. Scarified.
Scarified.
Aber ich müsste mir das mal geben. Tatsächlich ist das auch an mir vorbeigegangen. Ich habe das immer als reines Live-Album abgestempelt und dachte immer, er spielt da, ich sag mal, Songs, die er vorher auch schon irgendwie gespielt hat, nur halt live. Mhm. Aber krass, das muss ich mir mal geben.
Da gibt's auch schöne, so Mr. Spock und so. Da geht's schon so ein bisschen in die Richtung, was er später macht. So, ne? Aber ich finde so Interaction und ist halt so klassisch punkig von ihm. Und er liefert einfach wie immer ab. Das ist wirklich genial. Also ist mal eigentlich so mein Lieblingsalbum. Das kann man auch immer beim Autofahren hören. Also,
Von da, von sein.
Da hat er mich gepackt. Das war der Bruch dann mit Petrucci.
Von seinen mit Instrumentalsachen finde ich das Get Out of My Yard eigentlich so mit. Also ist mein persönlicher.
Ja, genau. Komm mal in die nächste Phase, weil mit Get Out of My Yard hat er dann etwas gemacht, was er ja vorher immer versucht hat zu vermeiden, nämlich eine reine Instrumentalplatte. Ja. Und das war auch dann so die, auch einer der ersten, wo ich dann gemerkt habe, okay, Paul, du und ich, wir werden wieder Freunde. Das fängt wieder an, gut zu werden. 2006, ich meine, da war ich 16. Die habe ich viel gehört, gerne gehört, weil da finde ich das Schöne, das sind auch zwar instrumentale Songs, aber eingängige instrumentale Songs auch zum einen, also gut geschriebene Songs. Man hört halt weiterhin, dass er einfach guter Songwriter ist und auch alle mit einer sehr, sehr interessanten Geschichte, die im Booklet auch beschrieben ist. Also
gibt's ja auch das Video, ne? Dieses erzählt er das.
Genau, auch. Und es gibt da auch ein Lehrvideo, wo er auch viel darüber spricht, Straight Through the Telephone Pole, wo es um Autounfall geht und so, und Three E's for Edward, das ist natürlich an Eddie Van Halen. My T's are Drumset, ich glaube, da geht es um eine Erfahrung, wo er beim Zahnarzt war und so, also auch sehr irgendwie, bodenständige Geschichten, Rusty, die wir alle irgendwie kennen. So. Und ich glaube, also da ist auch Get Out of My Yard ist da auf alle Fälle bei mir ganz hoch dran als Song. Auch wenn das eigentlich kein richtiger Song ja ist. Das ist ja mehr ein Intro. Aber ich liebe diese Arpeggio-Folge, weil da auch wieder schön Neoklassik und so, Neoklassik. Ja. Und die Art und Weise, wie er das ja macht, ist ja auch ganz interessant. Robin, was macht er da bei Get Out of My Yard bei dem Song?
Ach so, meinst du, dass er mit zwei Personen das spielt, oder?
Genau.
Ja, also live zumindest. Ich habe jetzt aber schon Versionen gesehen von Leuten, die das alleine spielen und richtig nageln.
Man kann das auch durchaus sweepen. Was er ja macht, ist, er hat drei Saiten und diese drei Saiten, die stimmt er alle auf E. Genauso wie auch bei Three Eats for Edward, da kommt ja auch da der Name. Aber der hat quasi eine E-Seite wie unsere tiefe E-Seite, dann eine E-Seite, die so stimmt.
Ja. Three Eats for Edward. So ein Double Neck.
Ja, genau, live hat er dafür eine Double Neck benutzt. Das zweite E ist das E, was du im siebten Punkt auf der A-Seite hast von der Stimmung. Und das letzte E ist quasi das auf der hohen E-Seite. Und er spielt halt, dadurch kann er halt so Arpeggios relativ easy, ich sag mal, in ihren drei Umkehrungen spielen. Und einer hält the human bar chord, hält halt immer den Finger drauf und verschiebt den dann. Was unser lieber Freund Nico auch schon beim Paul gemacht hat, als Paul bei Martin Miller zu Besuch war. haben sie genau, also sie haben zwar nicht Get Out of My Yard gespielt, aber der hat ein Solo dann gespielt zu YYZ war das. Ich glaube, das war in YYZ. Mhm. Und dann spielt er auch ein Solo mit seinen drei Seiten auf, Nikos AZ. Und der Nico steht daneben und schiebt, genau, macht den Human Barcode, ja, für Paul Gilbert.
Ja. Ist natürlich ein schöner Show-Effekt, ne? Das muss man,
ja,
auch
klar, sagen. Voll.
Also live habe ich das damals gesehen, als das Album rauskam in Bochum im Matrix. Mhm. War ein absolut geiler Sound und da war der Bassmann Paul Suter, der hatte das, hat dann halt quasi seinen Finger
bereitgestellt.
Mike genau, Suter. Mike Suter, nicht Paul Gilbert, nur Mike Suter, sind beide zusammen.
Mhm. Genau, da ist der Bassist, der geht dann dahin.
Genau, aber und ich glaub, sonst da hat der Minnemann Schlagzeug gespielt damals.
Ah, geil.
Richtig geil, ja. Richtig geil. Also,
cool.
Bin ich auch froh, dass ich das gesehen habe. Das meine Frau hat mich überredet.
Ich glaube, den Song, den ich so am meisten abgefeiert habe und auch mal gecovert habe und den Robin ja auch gerade am Lernen ist, ist The Curse of Castle Dragon.
Ja, das ist geil.
Ja. Oh, da steckt auch echt viel drin. Ne?
Weil der halt ist halt auch wieder so schön Ingwie-mäßig, neoklassisch-mäßig. Das ist halt,
ja,
ach, das ist halt cool, das macht halt Spaß, ja.
Und
der ist auch gut halt, zu lernen. Ne? Ja, der und ist gut zu lernen, weil der von der Struktur halt ganz angenehm
ist. Ich sehe gerade, da ist auch Justins Lieblingstechnik mit den Dudded Aids, die Echo-Song.
Ja!
Oh. Ja, genau. Oh. Aber das machen wir bald. Bald kriegen wir es hin. Ach, Quatsch, du kriegst bald das easy. Bald
kriegt mir das mal jemand bei.
Ja.
Die Echo-Song.
Du bist so schnell. Stimmt. Du bist so schnell. Du spielst einfach die Noten selber. Du brauchst sowas nicht, so ein Delay. Ist doch Quatsch.
mein Lieblings-Paul-Gilbert-Album kommt tatsächlich danach.
Echt?
Und zwar ist Silence followed by The Deafening Roar. Oh, das
ist auch geil.
Das Album habe ich echt rauf und runter gehört. Ich fand, dass das da noch mal eine Schippe mehr draufgelegt hat von den Instrumentals, weil die Instrumental wieder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, cooler wurden irgendwie. Es ist so ein bisschen weggehen von dem Songwriting-Aspekt, den, ich sag mal, Get Out of My Yard noch hatte. Und ein bisschen halt eben, das ist das Ding, Silence Followed by Deafening Roar ist ein bisschen weniger punkig. Und das gefällt mir halt per se. Weil
naja, ich fand eigentlich immer die Alben, die wo er selber gesungen hat, immer spannender. Also so als Hörer, aus Hörersicht. Aus Musikersicht finde ich natürlich irgendwie diese, diese gewaltigen Instrumentalalben halt mega gut. Ne? Aber ja, es schlagen ja in mir zwei Herzen. Von daher finde ich eigentlich alles geil, was der macht.
Ja. Ich meine, okay, hat auch nicht lange gedauert. Dann ging er auch wieder in den Gesang rein. Mit Vibrato fing das dann an.
Nee, schon
nach
vorher.
Fast Universe.
States Vibrato hast du vergessen. Das ist genau das Album, was ich meinte, was so ein bisschen klingt wie Freddie Mercury.
Aha.
Okay. Da gibt es noch ein Album mit Freddie Nelson. Und das ist schon wieder richtig geil. Das macht richtig Spaß zu hören wieder. Also es ist,
okay, das ist tatsächlich ein Album, das ist auch so eins von diesen Alben, von den Paul Gilbert-Alben, die man gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Die komplett untergegangen sind. Das ist ja lustig.
Und,
das
und da gibt es ein paar Songs drauf, da denkst du dir so, irgendwie so, Freddy ist auferstanden. Ist wirklich so.
Okay.
Ja, richtig nice. Richtig nice.
Tatsache, dann ist er wirklich, hat er ja tatsächlich nur zwei Instrumentalalben gemacht, bevor er wieder eins mit Gesang gemacht hat.
Ja, ich glaube, das eine kam aber im gleichen Jahr raus wie das mit dem
Defending Raw. 2009 und Defending Raw kam 2008 und Universe kam dann 2010 raus.
Ja, genau.
Fast Universe, super cool, da fing er ein bisschen an, ins Progressive zu gehen. Der Track an und für sich in 5/4, sehr geil. Und dann kam er wieder, dann kommen so die Alben, die ich nicht mehr so viel dann gehört habe. Vibrato habe ich noch ein bisschen gehört, das fand ich sehr geil. Stone Pushing Up, also bei Vibrato finde ich halt, die haben einen Song Enemies in Jail, da haben sie ein Video zu gemacht, das ist sehr lustig, das ist so ein bisschen Anime-mäßig, das ist ganz cool. Und halt auch dort, da fing er dann halt auch wieder an mit seinen lustigen Texten. Ich weiß, es gibt zum Beispiel ein Album mit einem Song, wo er darüber singt, wie es ist, dass Leute den Blinker auf der Straße nicht aktivieren. Und er sich jedes Mal darüber aufregt, dass Menschen doch ihren Blinker benutzen sollten, um zu zeigen, dass sie gerade abbiegen oder so. Also über solche Sachen schreibt er dann. Super, super geil. Stone Pushing Up Hill ist, glaube ich, ein reines Coveralbum oder so gut wie reines Coveralbum. Ja. Mit Songs wie Working for the Weekend. Everybody's working for the Weekend.
Da fehlt schon wieder ein Album in der Liste. Da gibt es noch ein Weihnachtsalbum, wo der Weihnachtsinstrumentalmusik macht.
Ja.
Das ist auch sehr lustig. Ja, aber das steht okay. Auf Wikipedia leider nicht. Ich weiß nicht warum.
Ah. War das nicht so eine generelle Christmas Collections, wo ganz viele
bekannte
Satriani unter anderem auch?
Kann sein, aber nee, ich meine, das war ein reines Paul Gilbert. Ich habe es halt als LP, das wird jedes Jahr zu Weihnachten aufgelegt.
Okay, interessant. Aber auch dann kam ja dann nochmal der nächste Paul-Gilbert-Bruch quasi, und zwar als er dann wirklich rein die Blues-Sachen gemacht hat mit seiner Slide-Gitarre und mit Slide anfing. Gerade ab, ich glaube, entweder Behold Electric Guitar, ich glaube, das war das, wo es anfing, dass er rein Blues-Sachen gemacht hat. Und jetzt macht er halt so viele Sachen, wo er Gesang quasi mit, gar nicht singt, sondern mit Slide-Gitarre darstellt. Genau, wie mit dem Dio-Album.
Ne? Genau.
Genau, das letzte, was er jetzt da rausgebracht hat. Coole Idee. Ich habe aber von ein paar Leuten gehört, die Slide-Gitarre spielen, so,
ist jetzt
nicht das beste Slide.
Aber nein, aber man darf ja nicht vergessen, woher er kommt. Ne? Das sind halt auch immer so Faktoren. Und das ist ja auch cool, dass er immer wieder mal versucht, sich quasi neu zu erfinden oder einfach mal die Richtung so ein bisschen einfach zu expandieren. Ne?
Ja.
Cooles Konzept.
Ja, voll.
Ohne das Alte zu verlieren. Ne? Weil das macht er immer noch.
Ja. Okay, aber nochmal ganz jetzt zum Schluss, weil wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Mhm. Hey Leute, es tut mir leid, wir reden ja echt gerne darüber, aber wir haben halt
alle nicht so viel Zeit. Wir haben das Gear vergessen und den ganzen wichtigen Kram.
Genau, lass uns da damit. Das ist ja einfach, das ist ja das Gute bei Paul Gilbert Gear, da ist er ja sehr treu seinen Sachen, so wie auch irgendwie Ibanez-Gitarren, da hat er seine Signature, die alte Paul Gilbert-Signature, dann jetzt der Fireman, was die umgedrehte Version vom Iceman ist und so.
Der selbst entworfen hat über Photoshop.
Der selbst designt hat per Photoshop, genau. Mit einem extrem fetten Hals. Meine Fresse, ist der fett, der Hals von der Fireman. Heilige Scheiße, da wird man gar nicht denken, was, das ist Paul Gilbert, der Shred-Typ. Aber das ist schon so ein Les Paul-mäßiger Hals quasi. Mhm. Aber er spielt viel mit alten Ibanez, das finde ich auch cool in seinen Videos. Der hat ganz viel, so einen, glaube ich, ziemlich großen alten Ibanez-Collections, über die wir auch schon mal gesprochen hatten in unserer Ibanez-Folge hier.
Ja.
Aber ansonsten, amp-technisch war er lange bei Laney, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Weiß nicht, ob er immer da noch ist oder ob er jetzt
Marshall ist.
Und ein Fender spielt er. Und was besonders bei ihm ist, er spielt auf die Clean. Und alles andere macht er bei die Pedale. Also der nimmt nicht
durch. Nicht ganz clean, glaube ich. Ne? So Edge of Breakup so ein bisschen.
Ja, er boostet die halt an. Ne? Und macht den Rest alles über die Pedale tatsächlich. Also Verzerrung und den ganzen Kram. Das ist bei ihm ganz recht besonders. Das ist so richtig oldschool.
Ja.
Deswegen braucht er auch keine viele Kanäle oder sowas. Ne? Also,
ja, hat er seine
Pedalboards. Ne? Und live spielt er tatsächlich mit zwei Verstärkern. Da hat er noch so einen Princeton oder sowas da vor sich stehen. Einfach weil der Sound besser ist.
Ja, die Clean Sounds von Fender sind unschlagbar. Die sind der Oberhammer. Ernie Ball Strings, sehr dünne Strings. Achter.
Siebener, ne?
Spielt ich glaube
sogar eine Zeit lang.
Achter auf 38. Achter. Aber er hat auch schon Elfer benutzt. Also der hat alles durch so. Picks haben wir ja schon drüber gesprochen. Spielt aktuell eine Variation von den Dunlop Tortex in ziemlich dünn.
0,5.
0,7 meine ich.
Nee, 0,5, 0,6 und 0,7.
Hat er eine Zeit lang. Unterschiedlich.
Also, im letzten Video, was ich gesehen habe, hat er 0,7 gesagt.
Naja, gut.
Ich glaube, vielleicht wechselt er da auch
immer die gelben Tortex.
Ja, ja. Und er hatte ein Signature-Pedal, was man leider nicht mehr bekommt, was ich so gerne hätte, nämlich sein Airplane-Pedal. Oder
Airplane-Flager. So kannst du immer noch kriegen.
Den kriegst du doch noch.
Echt?
Ja,
den kriegst du noch. Ja, eBay oder so, aber von welcher Firma war denn der nochmal? Weil das würde mich auf alle Fälle interessieren, weil ich diesen Soundeffekt von diesem Flanger-Effekt so geil finde. Na okay, vielleicht kriegt man das sogar auch hin mit mit dem Quad Cortex oder so. Vielleicht gibt es da irgendjemand,
der mit dem Fractal, glaube ich.
Oder mit dem Fractal auch, stimmt.
Ach, kannst du den mit Sicherheit so programmieren?
Achso, das ist ein Ibanez-Pedal tatsächlich.
Stimmt, das ist sogar ein Ibanez-Pedal. Dann sitze ich da ja in der Quelle. Dann muss ich da nochmal fragen, ob es da die Möglichkeit gibt, an so eins ranzukommen.
Das wäre natürlich
geil. Ich meine, es ist zwar echt nur ein Gimmick-Ding, aber es ist schon irgendwie geile Gimmick.
Da gibt
es
so einen extra Taster, mit dem man dann dieses
Hat er eine Zeit lang exzessiv benutzt.
Ja. Der Take-Off-Ding. Ja. Der Take-Off-Button. Das ist ja gerade das, was ich so geil finde. Genau diesen Soundeffekt.
Ja, und er malt sich ja seine Pedale auch mal gerne an. Und er hat noch so einen kleinen Trick, damit die sich nicht so verstellen, macht er so kleine Ohrringe hinter die Stecker von den Potis so dran, damit das sich nicht so einfach verdrehen lässt.
Ja, okay.
Ja, das sind so kleine Tricks, die er da immer anwendet.
Ja. Oh, interessant.
Wenn es ihm nicht bunt genug ist, dann malt er es halt an. Das finde ich halt auch irgendwie geil.
Warum nicht?
Kreativer Kopf.
Und der arme Paul ist halt leider schon halb taub, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Oh ja, deswegen hat er die dicken Kopfhörer immer an, live auf der Bühne.
Ja, mittlerweile
kommt eigentlich mehr zum Schutz. Ja. Und er trägt Hörgeräte, ja.
Und macht auch Werbung dafür.
Echt?
Hab ich mal gesehen. Okay. Er macht Werbung für diese Hörgerätemarke, die er
Ach, krass.
Da
benutzt. Okay. Ja,
das ist schon ziemlich.
Ja, gut, warum schräg. Nicht? Es gibt ja auch Gitarristen, die machen Werbung für Bartöl. Na, dann kann man das ja auch
machen. Ja, eben. Bartöl und Whisky.
Bartöl. Es gibt einen Gitarristen, der macht Werbung für Gummibärchen, für Vitaminbärchen.
Ja, stimmt. Gibt's auch.
Oh, ja. Den haben wir heute auch schon genannt.
Den haben wir heute auch schon genannt, ja. Alles klar, liebe Leute. So, kommen wir damit mal zum Ende hier der Folge. Sehr, sehr cool, mal tief in Paul Gilberts, ich sag mal, Spiel und auch Historie einzusteigen. Den Einfluss, den er auf uns hatte, auf mich auf alle Fälle einen sehr, sehr großen Einfluss, was meine Technik angeht. Und auf alle Fälle jemand, wo man sagen würde, jeder, der sich einen elektrischen Gitarristen schimpft, sollte sich mal ein bisschen mit Paul Gilbert auskennen.
Aber sowas.
Oder zumindest mal reinhören und zumindest mal wissen, was er macht, wie er es getan hat. Ganz egal, ob jung oder alt, ihr solltet wissen, wer Paul Gilbert ist.
Ja.
Und es gefälligst lieben natürlich.
Gefälligst.
Das ist großartig. Gefälligst. Wehe, wenn nicht. Kommt der nächste bei euch vorbei mit der Route. Alles klar. In diesem Sinne, wir bedanken uns ganz viel bei unseren Zuhörern und Supportern und bei jedem, der uns natürlich einen netten Kommentar oder auch eine nette Review auf Spotify oder iTunes schreibt. Und natürlich, wie gesagt, nebenbei, wir haben natürlich unseren Discord-Server für jeden offen. Link findet ihr in der Beschreibung, sowie auch die Umfrage, die wir aktuell noch haben und die wir, wie gesagt, noch ein Jährchen haben werden. Und in diesem Sinne, vielen Dank Fabian und Robin fürs Podcasten. Mal wieder fürs mit Auseinandersetzen Paul Gilbert zu hören. Ich weiß, was ich jetzt gleich auch noch mal wieder ein bisschen weiterhören würde, weil Robin auch ein paar nette Alben genannt hat.
Ja, stimmt. Da müsste man
die
jetzt
ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Und wir wünschen denen so viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Jo. Bis dann. Bye-bye.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Winke, winke.